Max, wir müssen reden.
Ah, Dach.
Das hat jetzt aber nicht gut geploppt.
Cheers. Ne? Das hat nicht gut geploppt.
Das müssen wir nochmal üben.
Hat schon mal irgendjemand eine Studie darüber gemacht, wie die Qualität der Sendung mit dem Plöppen vorher übereinstimmt?
Ich glaube, da müsste man mal so eine Statistik machen. Marina, ja. Wir müssen auch reden.
Hey.
Hey, ich gebe dir mal dein Glas. Ach, das hast du schon ausgetrunken.
Das war Wodka, was willst du denn?
Okay. Prost auch Gero. Gero ist nur passiv-aggressiv dabei. wir haben ein Studiopublikum von einer Person.
Genau.
Und zwei Katzen.
genau. Und bei uns ist Marina Weißband, aka Aphelia, also sozusagen ne, Jauch, wir müssen reden. Was kommt als nächstes? Also kann man sich da noch steigern jetzt?
Also Jauch, wir müssen reden und demnächst vielleicht Wetten, das ukrainische Nationalfernsehen und dann moderiere ich Wetten, das.
Ach so. Das Moderation wird doch bestimmt bald frei, habe ich so das Gefühl.
Ich stehe immer bereit. Das ist eine offizielle Aussage.
Okay. Es gibt kaum WMR-Gäste,
egal wofür,
denen noch nicht die Wetten, das Moderation eingetragen wurde. Wir lassen unsere Gäste nämlich immer verdammt gut aussehen.
Danke.
Ja,
das brauche ich nicht.
da hast du aber total recht. Da hast du total recht, weil wir haben dich ja gerade wieder im Fernsehen gesehen, ne? Bei Jauch. Und,
ich nicht.
Ich dachte, du wolltest das nachholen.
Ich wollte das nachholen, da hast du geschrieben, ach, lohnt sich nicht.
Ach so.
Also Jauch vermutlich.
Ja, Jauch vermutlich. Also die Sendung hat sich nicht gelohnt, aber auch dort war es einfach, dass du da schon wieder herausgestochen hast. Das fällt wirklich regelmäßig auf, dass die Leute in den Talkshows immer ihr Talkshow-Ding machen. Und auf eine gewisse Art wirkst du total deplatziert, weil du die Einzige zu sein scheinst, die einen sinnvollen Diskurs führen möchte in dieser Welt. Und das fällt also mir persönlich immer sehr, sehr positiv auf.
Vielleicht liegt das daran, dass ich die Spielregeln von Talkshows nicht verstanden habe. Talkshows sind ja sowas wie der moderne Gladiatorenkampf. Also man hat Zuschauer und die möchte man gerne bespaßen. Ja. Und dann schmeißt man nicht irgendwie 3 Leute rein, die wirklich gut sich mit der Thematik Edward Snowden auskennen, sondern man schmeißt 3 Leute hin, die ihn mögen und 2 Leute, die ihn hassen und dann lässt man die aufeinander los und dann guckt man halt, wer gewinnt und wer gewinnt ist eigentlich auch nicht so wichtig.
Hauptsache es gibt gute Unterhaltung.
Die prügeln sich schön, genau.
Die Leute waren ja ziemlich angepisst, weil ihr jetzt sozusagen vor das eigentliche, dass die eigentliche Nachricht gestellt wurde.
Ich wollte ja eigentlich die Sendung so anfangen, dass wir sagen, heute ist Marina da. Wir dürfen es aber leider nicht im Original ausstrahlen, darum muss ich über alles drüber sprechen.
Max muss das jetzt hier live übersetzen.
Genau.
Ja, also die eigentliche Nachricht, das war ja irgendwie ganz witzig, die eigentliche Nachricht war ja, dass da Journalisten vom NDR aus Russland wiederkamen und dort einen Aktenkoffer voller übersetzter Berichte mit einem Interview mit Edward Snowden hatten. Und anstatt dass jetzt einfach die ARD jetzt diese unglaubliche Weltexklusivgeschichte jetzt nimmt und sie zur Primetime ausstrahlt, nein, muss sie erstmal einen Tatort zeigen und nach dem Tatort erstmal eine Talkshow, die natürlich aber schon irgendwie was damit zu tun hat. Und dann irgendwann in der Nacht halt die Weltexklusivnachricht uns verkündet.
Habt ihr denn das Interview vorher gesehen oder habt ihr auch nur drüber geredet, ohne es zu sehen?
Nein, wir durften das Interview vorher nicht sehen.
Ernsthaft?
Wir durften es vorher nicht sehen, das ist wirklich so.
Man hätte es ja was twittern können.
Ich weiß nicht, ob Herr Jauch das Interview vorher gesehen hat. Er hat auf jeden Fall schon mal die Einspieler vorher gesehen, das weiß ich.
Okay.
Aber selbst die Gäste durften die Einspieler vorher nicht sehen. Das heißt, es war wirklich das erste Mal, dass ich das Live-Material gesehen habe, als ich schon live in der Sendung saß.
Das ist beeindruckend. Okay. Das gibt auch einem eine gute Chance, sich auf sowas vorzubereiten und sich mal ein paar Gedanken zu machen und so. Das ist, wow, das hätte ich jetzt ja wirklich nicht für möglich gehalten.
Und war der Neuigkeitswert in diesem Interview ja auch jetzt nicht allzu groß?
Genau.
Um das mal vorsichtig zu formulieren. Also man kann eigentlich sagen, dass der Journalist, wie ich weiß nicht mehr, wie er hieß.
Seipel.
Der Seipel hat ungefähr 95% seiner Fragen, die er stellte, hätte er auch in der Wikipedia nachgucken können und hätte nicht Edward Snowden dafür gebraucht.
Naja, wobei man muss ihm ja auch zugute halten, dass er Edward Snowden ja auch selber gesagt hat, dass er sozusagen zu den Aussagen, die noch nicht in der Presse verarbeitet sind, eigentlich nichts sagen möchte. Mhm. Ich meine, er hat so ein bisschen was zwischen den Zeilen angedeutet. Ich fand,
das waren die restlichen 5%, ja.
Das waren die restlichen 5%, aber insofern ist das wahrscheinlich jetzt auch nicht so irre einfach gewesen.
Also ich möchte ihn an ganz anderer Stelle verteidigen. Das Interview, das ausgestrahlt wurde, war eine halbe Stunde lang. Hm. Er hat 6 Stunden mit Edward Snowden geredet.
Oh.
Ja, also da ist, sind einfach 5,5 Stunden Material, die vor allem benutzt werden in einer Dokumentation, die der NDR machen wird. Und dafür wird das Material aufgespart. Das heißt, das, was jetzt gekommen ist, sollte auch gar nicht so bahnbrechend neu sein. Ich denke, die Berechnung war, einen Diskurs darüber zu öffnen, oh mein Gott, es gibt auch Wirtschaftsspionage.
Ah. Ja, das war ja so ein bisschen so die neue Botschaft, die da angeblich drin steckte. Ich habe es nicht so richtig verstanden, weil es ist ja schon ein paar Tage vorher von der ARD auch ziemlich hochgepeitscht worden.
Ja.
Also ich habe es auf Twitter durch meine Timeline gehen sehen und dann halt offensichtlich vom Erfolg total überrascht sein. Das Interview dann aber auch, also erstens nur die synchronisierte Fassung, das sollte man eigentlich ja von sich aus verstehen, dass die Leute da auch gerne das Original, zumindest wenn man es auf Twitter großartig verbreitet. Zum Zweiten, die halbe Stunde hätte man doch nun wirklich auch mal international ausstrahlen können. Also ich meine, ARD hat ja nun genug Gebührengelder, dass sie sagen kann, okay, das hätte uns vielleicht hier nochmal 3-4 Millionen gebracht oder keine Ahnung wie viel.
Der ARD bringt das Interview gar nichts. Die ARD hat das nur ausgestrahlt, sondern das Interview gehört ja einer 100%igen Tochter, einer 100%igen Tochter des NDR.
Genau.
Und der Vorteil davon ist, also erstens, ob das Interview zustande kam, das war ja erst am Donnerstag, war...
Ach so, spät erst, okay.
Und bis Donnerstag war es auch unklar, ob es überhaupt zustande kommt.
Okay.
Es ist aber natürlich Geld investiert worden.
Klar.
Und klar, also wenn das ein Verlustgeschäft gewesen wäre, wäre das bei einer GmbH nicht so schlimm gewesen. Und dann hoffen sie natürlich noch extra Geld dadurch zu verdienen, dass sie die internationalen Rechte Land für Land verkaufen.
Klar.
So, warum man das nicht vorher schon gemacht hat und dann zusammen am Sonntag international das auch ausstrahlen kann, weiß ich auch nicht.
Also das war ja der Punkt am Anfang, sie haben ja mittlerweile die englische Originalverfassung veröffentlicht.
Das haben sie dann am nächsten Tag gemacht.
Am nächsten Tag, genau. Und am Abend hieß es dann ja noch, man hätte jetzt die Rechte dafür nicht. Das heißt mit anderen Worten, also entweder man hat sich die Rechte halt vorbehalten und gesagt, okay, wir wollen diese Rechte hier, wir wollen das noch nicht exklusiv ausstrahlen auf Englisch, weil wir dann vielleicht mehr Geld bekommen von der BBC oder was, ja. Oder B, sie haben das schon verkauft, aber es ist halt so oder so ist das absurd.
Ja, wobei ich schließe auch nicht aus, dass da noch irgendwie andere Bedingungen dabei waren, also dass dieses Urheberrecht, wie immer übrigens Urheberrecht, vorgeschoben wird, um ja diese ganzen Spionagekrimi, der da um dieses Interview herum stattfand und der wohl auch sehr ernsthaft war, zu
was,
deckeln.
Was für ein Spionagekrimi da rumherum?
Das könnten russische Bedingungen gewesen sein, um dieses Interview. Es ist ja nun mal auch sehr weit zusammengekürzt. Das Interview wurde in mehreren Teilen transportiert. Die Sicherheit musste gewährleistet sein. Und vielleicht haben die Ausstrahlungsrechte auch etwas damit zu tun, was Russland zur Bedingung gemacht hat, dass das so durchgeführt werden konnte. Oder Edward Snowden. Also das kann ja auch sein. Das weiß ich alles nicht. Aber übrigens machen wir hier genau das, was auch in der Gesellschaft passiert. Die Debatte läuft gerade darum, wie und wann das Interview ausgestrahlt wurde, anstatt dessen, was darin gesagt wurde. Auch wenn das nicht viel Neues war, ist das ja nochmal ein guter Aufhänger, darüber zu reden, was er Altes gesagt hat.
Ja, also ich fand das jetzt, ich war jetzt underwhelmed einfach tatsächlich, also vom Informationsgehalt. Ich fand das ein bisschen interessant, wo er so ein bisschen über seine Kindheit erzählt hat. Das war mir jetzt noch nicht so ganz klar, aber das war jetzt halt keine Weltnews. Es war halt einfach so mein Gossip wurde jetzt ein bisschen angereichert. Aber ich brauche dann schon irgendwie auch eine Neuigkeit, um jetzt irgendwie jetzt ein großes Bedürfnis zu haben, über irgendwas zu reden. Und das einzig Neue war halt wirklich diese total vermurkste Sendungspolitik an der ganzen Geschichte.
Also ich fand, ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert, die mir ganz stolz erzählt hat, dass sie das Interview im Original gesehen hat und verstanden hat und sie hält normalerweise nicht so viel von ihrem Englisch. Ich bin sehr beeindruckt davon, erstens wie deutlich er spricht und vor allen Dingen wie klar. Das ist ja wirklich da. Während wir hier so rumämsen und sowas, das ist ja wirklich mehr oder weniger alles druckreif, was er so von sich gibt. Das macht alles einen sehr durchdachten und auf den Punkt zu Ende gedachten Eindruck. Ich weiß nicht, ob er jetzt so unglaublich viel Zeit hatte, sich mit solchen Themen auseinander. Also ich meine, er wird sich vielleicht ein bisschen vorbereitet haben. Auf der anderen Seite habe ich auch das Gefühl, dass er wirklich so ein extrem klarer Denker ist. Und das fand ich schon sehr spannend. Also ich
fand's krass. Das ist fast ein bisschen unheimlich, finde ich. Also wie unglaublich aufgeräumt er. Also schon damals auch bei dem anderen Interview, wo er mit dem Greenwald und der wie sie Paula oder
Laura.
Oder so und so.
Ich kann ja noch nicht aussprechen.
Also das Interview, das sie damals gemacht hat, also schon damals dachte ich so, wow, was ist das für ein krass aufgeräumter Typ. wo ich schon fast so ein bisschen wieder suspicious werde und denke so, Moment mal, das ist mir irgendwie zu perfekt.
Nein, das stimmt nicht. Also bevor jemand wie er was öffentlich sagt, hat er es mindestens 30 Mal in seinem Kopf formuliert. Das hängt nicht damit zusammen, dass er spontan redet und ihm fallen spontan gerade Sätze ein, sondern er hat gar keine andere Wahl, als sich an keiner Stelle zu versprechen, jemals.
Das stimmt, da hat er auch sehr viel Wert drauf gelegt, dass also wenn er irgendwie so ein Halbsatz, also ich meine, er hat sich dazu durchgerungen und das fand ich eigentlich ganz spannend. Also er hat ja so auf die Frage, ob denn auch noch mehr Leute aus der Regierung abgefragt werden, hat er so dieses, naja, man kann ja nochmal sagen, also so dieses, glaubt ihr denn allen Ernstes, dass eine ausländische Behörde sich nur ausschließlich auf das Staatsoberhaupt und nicht auf jemand anders konzentrieren würde und nicht vielleicht auch noch ein paar Ebenen runter? Und damit hat er ja quasi eine Aussage getroffen, die man sich so hätte sicherlich auch leicht selber ausrechnen können und oder was er mir sicherlich auch klar war. Aber ich fand, das war schon nochmal eine Bestätigung des Ganzen. Also, dass das durchaus nochmal um einiges tiefer gehen wird, als wir jetzt.
Das war übrigens sehr interessant. Sowohl einer der Redakteure von Jauch als auch Günther Jauch selbst haben mir gesagt, an dieser Stelle, das muss ich warnen, ist er leider schwammig geblieben. Er hat nicht wirklich auf die Frage geantwortet. Und dann habe ich erst diesen Ausschnitt gesehen in der Sendung und habe mir gedacht, natürlich hat er auf die Frage geantwortet. Er hat auf die Antwort, die Frage
was so. Was war denn die Frage überhaupt nochmal?
Die Frage war, werden andere Mitglieder der Regierung ausspioniert und wenn ja, wie lange ist dies bereits der Fall? Und er hat gesagt, das ist eine schwierige Frage. Ich möchte, wie gesagt, nicht den Journalisten, das hat er immer wieder betont, dass er natürlich nicht den Job der Journalisten machen möchte. Zu entscheiden, was für die Öffentlichkeit notwendig ist, aber für wie wahrscheinlich halten sie es? Und hat dann im Prinzip glasklar auf die Frage geantwortet.
Er hat ja sogar gesagt, bis runter zu den Landesparlamenten und also so.
Zur Kommunalverwaltung. Kommunalregierung.
Stimmt.
Kommunalregierung.
Stimmt, das ist ja noch weiter unten.
Local Governments.
Also, okay, könnte natürlich auch auf Länderebene sein, sozusagen. Aber aber auf jeden Fall nicht nur auf der Bundesebene, sondern auch deutlich darunter. Das fand ich auch, also für diesen Satz, den er vorweggeschoben hat, dass er eigentlich nicht sagen möchte, fand ich das geradezu extrem offen. Also das ist.
Ja, und er würde das halt auch nicht so sagen, wenn er nicht auch diese Information hätte. Das ist ja der Witz eigentlich, ne? Also da würde er sich ja nicht zu so einer Aussage hinreißen lassen.
Genau, also ich glaube, das hat er sehr klar und sehr ehrlich beantwortet. Und er hat natürlich auch einen Punkt, wenn er sagt, wissen Sie, ich habe Ihnen gerade erzählt, dass die gesamte Bevölkerung, also jeder Mensch, egal wie unverdächtig er ist, egal ob er gewählt ist oder nicht, beobachtet wird, was glauben Sie eigentlich? Ja. Dass wir dann sagen, oh nein, das ist aber der Außenminister, da dürfen wir nicht hinhören.
Das ist ja auch so eine Sache, die ich bis heute nicht verstehe, dass halt der einzige wirklich ernsthafte Aufschrei, der durchs Land ging, ausgerechnet da rauskam, als rauskam, dass Angela Merkels Handy bespitzelt wird. Dabei ist es doch, ich meine, das sind so Geheimdienste, das ist das, was Geheimdienste schon immer gemacht.
Das ist der Teil, der nicht neu ist.
Das ist der Teil, der nicht neu ist. Ja, also, dass halt Regierungen einander ausspitzeln, das ist nicht neu, das ist schon immer so. Dass das, was neu ist, ist halt irgendwie, dass jetzt die Bevölkerung auch mit ausgespitzelt wird.
Wisst ihr, warum die das nicht machen? Ich glaube, der Konflikt, also die Debatte, wie sie im Moment geführt wird, ist eine Kaltkriegsdebatte. Und die Debatte, das, was Snowden aufgeworfen hat in den Köpfen der Deutschen ist, können wir den USA noch vertrauen? Die Frage sollte aber eine ganz andere sein. Die Akteure in diesem Spiel sind nicht die USA, Deutschland, Russland. Die Akteure in diesem Spiel sind Gesellschaften, Staaten, Geheimdienste. Es geht, die Frage ist nicht, vertrauen wir den USA noch? Die Frage ist, sind Gesellschaften noch in der Lage, sich vor Staaten, anderen oder ihrem eigenen überhaupt noch zu schützen?
Ja, beziehungsweise wie weit hat der Staat die Geheimdienste unter Kontrolle?
Und das ist die zweite Frage. Wie weit kann der Staat seinem eigenen Geheimdienst vertrauen? Wie weit sind Geheimdienste unter Kontrolle? Wie weit passen Geheimdienste mit demokratischen Strukturen zusammen?
Ja, das sehe ich ganz genauso.
Ja, das ist tatsächlich auch die große Frage. Und die nächste Frage ist, wenn wir dann irgendwann mal einen Schluss daraus gezogen haben, wie kommen wir aus der Nummer wieder raus, falls wir mal wieder rauskommen?
Tja, es gibt die Forderung, Geheimdienste abzuschaffen, was tatsächlich, also wenn wir zu dem Schluss kommen, wir können sie gar nicht kontrollieren, ist das die einzige Möglichkeit, denn wir können ja nicht einen Staat über dem Staat haben.
Aber wenn wir sie nicht kontrollieren können, dann können wir sie auch nicht abschaffen.
Doch, denn Geheimdienste bekommen von uns ihr Budget. Das ist übrigens auch das Profanste, was wir tun können, ist das Budget, das Geheimdienste bekommen, drastisch zu reduzieren, was die Überwachung aller gar nicht mehr möglich machen würde. Das bedeutet, sie müssten priorisieren und dann müssten sie nämlich auf die wirklichen Gefahrenziele priorisieren.
Das ist tatsächlich auch ganz stark mein Gefühl, dass dieses eigentlich das Einfachste ist. Offensichtlich habt ihr zu viel Geld, weil ihr habt es nicht nötig auf das Wesentliche. Ihr geht in den Laden rein und wenn jemand fragt, was wollt ihr, dann sagt ihr alles.
Genau.
Und das deutet darauf hin, dass man zu viel Geld hat und zu viele Ressourcen und die müsste man dann einfach massiv kürzen. Aber da es um diese Diskussion ja überhaupt nicht geht, also ich glaube tatsächlich, wenn wir die Geheimdienste nicht kontrollieren können, also Abschaffung der Geheimdienste wäre eine Form von Kontrolle, ich halte das für, ich vermute, dass die Geheimdienste genug Material im Zweifelsfall in der Hand haben, beziehungsweise auch Lobbydruck aufbauen müssen. Das muss ja nicht mal sein, dass sie sagen, guck mal, wir wissen, wo deine Oma wohnt, sondern es kann ja einfach sein, guck mal, wir haben hier zu den Medien Zugang und wir schreiben da mal ein schönes Video und wir machen hier deinen Wahlkampf schlecht und wir sagen, wie wichtig das ist und da lassen wir dann mal eine Bombe hochgehen, wenn irgendwie nur die Drohungen aufkommen, dass uns die Gelder zusammengekürzt werden, dann wirst du ja sehen, was du davon hast. Also ich halte das für...
Ich glaube tatsächlich, dass Politiker durchaus Angst davor hätten, groß gegen die Geheimdienste zu arbeiten, weil dort tatsächlich eine ganze Menge Macht steckt, eine ganze Menge potenzielles Kompromat und eine ganze Menge Schaltstellen, von denen die Politiker ja selber nicht mehr wissen, wo sie liegen, wo die Geheimdienste halt irgendwie ihre Leute haben. Und das Zweite ist aber auch, und da machte mich letztens jemand darauf aufmerksam, weil ich vertrete diese Forderung auch immer dauernd, dass ich sage, okay, wir müssen die zumindest irgendwie Budget Cuts, ja, das ist das Einzige, was irgendwie hilft. Aber da meinte dann jemand, ja, ich habe noch mehr Angst davor, wenn die Geheimdienste plötzlich anfangen, dann selber Geld zu verdienen. Ja. Was halt nicht ganz von der Hand zu weisen ist. Ja, man kennt das halt von den Drogengeschäften der CIA, ja, also die natürlich viel auch im Kampf gegen die Drogen machen. Und dann nebenbei halt auch.
Warte mal, dieser jemand war ich. Wir haben uns darüber unterhalten.
Ach, stimmt.
Was passiert, wenn Geheimdienste anfangen selber
Geld? Hast du das gesagt? Okay. Ich war auf jeden Fall auf der Konferenz, das weiß ich noch. Du warst das? Okay.
Aber das halte ich auch für eines der größten Probleme. Das ist, also, du hast diese Leute und die haben halt diesen Lebens. Ich glaube ja übrigens, dass das auch eine der Grundlagen für unser Problem ist. Wir hatten nach dem Zusammenbruch des Kalten, nach dem Ende des Kalten Krieges, gab es immer noch diese Geheimdienste, die hatten eigentlich nichts mehr zu tun. Und dann 9/11 hat ihnen ein fantastisches Gefahrenpotenzial geboten, dass sie wieder wichtig geworden sind. Und da sind einfach diese Leute und die wirst ja auch nicht wieder los. Was sollen die machen? Und wenn sie nicht mehr öffentlich engagiert sind, dann hast du absolut recht, dann gehen sie wahrscheinlich in die Privatwirtschaft. Und da werden sie vielleicht nicht ganz so gut bezahlt, aber wahrscheinlich bei Facebook, die können, ich glaube, die Katze hat gerade dein...
Ich werde die Katze mäßigen.
Okay. Nur, also es ist, ich weiß nicht, ob du und dein Mantel da Angst hast.
Aber nicht.
Ja, das ist das war der Teil.
Wie fandst du denn die Sendung, die Jauch-Sendung?
Also ich persönlich fand sie angenehm, so die Runde war okay. Ich meine, es war mir vorher klar, was passieren würde. Es war mir klar, dass wir irgendwie gegen Polemik vorgehen müssten. Und um ehrlich zu sein, ich glaube, warum Ströbele, Seipel und ich einfach so wenig Redezeit hatten, war
das Kornblumen, würde ich sagen, ganz klar
Kornblumen. Ja, aber wir haben einfach irgendwie, glaube ich, uns alle drei gedacht, okay, das ist so absurd, die müssen wir gar nicht widersprechen. Ich will das jetzt nicht mal legitimieren durch einen Widerspruch. Mhm. Und ja, also dahingehend war die Sendung aber eben am Ende doch sehr unglücklich, weil wir mit der Debatte kein Stück weitergekommen sind. Was jetzt als nächstes zu tun ist, wie wir uns vor Staaten schützen können, ist untergegangen unter der völlig absurden Frage, ist das Verhältnis zwischen den USA und Deutschland gefährdet?
Ja, ja, das stimmt. Das ist halt einfach die falsche Fragestellung. Aber was ich nochmal sagen wollte, der Bildtyp,
Reichelt,
der war ja gar nicht so dumm. Der hat ja ein paar Punkte gehabt irgendwie. Also, weil ich weiß nicht auf seiner Seite, so was so seine Meinung angeht, aber halt, wo er immer wieder betont hat, wir müssen irgendwie unterscheiden zwischen Spionage, also das Aussperren, Spielen von Regierungen untereinander und eben Terrorabwehr, die halt dann sozusagen diese Mass-Surveillance-Geschichte ein...
Wo er aber den Fehler gemacht hat, beides zu legitimieren.
Genau, also das ist halt der Punkt. Also, aber er hat halt auf jeden Fall mal auf diesen Unterschied insistiert. Und da hat er ja durchaus recht.
Ich gab ihm bei dem Satz recht, Regierungen haben sich schon immer untereinander ausspioniert. Denn das ist ja auch so. Es ist praktisch auch eine Kommunikationsebene der internationalen diplomatischen Sphäre, ist die gegenseitige Spionage. und ganz ehrlich, mir ist es scheißegal, was Regierungen untereinander machen. Das sollen die unter sich ausmachen. Das wissen die auch alle, dass die sich gegenseitig ausspielen. Was mir wichtig ist, ist das, was Snowden aufgezeigt hat. Die Fähigkeit einer Gesellschaft und einzelner Menschen, sich gegen Staaten zu wehren, wird untergraben. Etwas wie die Unschuldsvermutung wird untergraben. Mhm. Etwas wie das Grundgesetz ist das Papier nicht mehr wert, auf dem es geschrieben steht, wenn es einfach umgangen wird von staatlichen Organisationen, die nicht einmal mehr durch demokratische Gremien kontrollierbar sind. Für mich war die große Neuigkeit und der große Aufschrei, der nach der Jauch-Sendung hätte passieren müssen, ist, dass da ein Ströbele saß, im parlamentarischen Kontrollgremium saß und sagte, ich habe keine Ahnung, ob die Typen vom BND mich belügen. Das hätte der Punkt sein sollen, an dem sich später die Schlagzeilen aufgehangen haben.
Genau, weil das ist das ganze Dilemma. Also in diesem Moment, ne, als Ströbele das nochmal eingeräumt hat, da wurde wirklich das ganze Dilemma nochmal so auf den Punkt gebracht. Ja?
Aber weil im Endeffekt, niemand hat das aufgenommen in der Diskussion.
Das fand ich so seltsam. Ja, das ist echt komisch. Also da saß dann halt Ströbele auch wirklich da und meinte so, also nachdem wir wirklich die ganze Zeit über die NSA und die böse NSA und was wir ihr glauben können und was sie macht oder was sie nicht macht, geredet haben, kam dann irgendwie auf Ströbele halt das Wort, weil er ja auch im parlamentarischen Untersuchungsausschuss sagt und da hat dann wirklich auch hast du das nicht auch aufgebracht zu sagen, so, sie haben doch gesagt irgendwie, sie haben doch gesagt, dass sie selber gar nicht wissen, ob sie da belogen wurden, ja, und dann Ströbele, ja, das ist richtig und plötzlich wurde diese ganze Diskussion plötzlich total absurd, weil wir die ganze Zeit über die USA geredet haben, ja, und Ströbele genau das, was er den USA vorwirft, ja, irgendwie 1:1 gespiegelt hat, weil er halt ganz genauso hilflos gegenüber dem BLED sitzt, ja. Und das war wirklich eigentlich ein ganz, ganz witziger Moment.
Aber alle haben dazu geschwiegen. Jauch hat nicht nachgefragt.
Das ist ja nicht der Punkt.
Das ist, genau, kommen wir doch bitte wieder zurück zum Punkt. Genau. Deutschland ist abhängig von den USA.
Mhm. Ich glaube, ich bin ganz froh, dass ich ihn nicht gesehen habe.
Ja. Ist halt Jauch.
Ist halt Jauch.
Ich fand's ganz lustig. Also ich habe wirklich aufrichtig gelacht in der Sendung.
Okay. Na, wenn du deinen Spaß hast, dann ist es ja alles
gut. Ich hatte meinen Spaß, ja. Ich habe auch überlegt, übrigens, ich will jetzt auch nochmal was schreiben. Also ich habe auch schon einen Text fertig. Mal gucken, wie ich den veröffentliche und wo. Aber um mal zu versuchen, die Debatte wirklich in eine konstruktive Richtung auch zu lenken. Denn das Feuilleton hat sich ja nach der Jauch-Sendung ganz furchtbar aufgeregt, dass sie nicht weitergebracht hat, dass es das übliche Talkshow-Ding war. Was ich auch absolut richtig finde. Aber
wir müssen aber das sind Talks. Also du hast es ja am Anfang gesagt, das ist ein bisschen Brot und Spiele und ein bisschen gegensätzliche Positionen aufeinanderprallen lassen und gucken, was passiert und im besten Fall an einigen Stellen heftig mit dem Kopf nicken und den anderen vorm Fernseher beschreien, also anbrüllen sozusagen beim Davorsitzen. Es geht ja, diese Talkshow-Vorne auch, die sind ja gar nicht dafür ausgelegt, dass sie irgendeine Debatte voranbringen oder sowas. Sie sind ja eigentlich ein Debattenverhinderungsinstrument. Also ich glaube, nichts Schlimmeres könnte passieren in so einer Sendung, als dass zwei Leute sagen, ja stimmt, wir sind unterschiedlicher Meinung, lassen sie uns das mal ausdiskutieren und dann den Moderator nicht mehr zu Wort kommen lassen.
Ja, aber jetzt überleg mal, Talkshows sind aber der Ort, wo in Deutschland die öffentlichen Debatten stattfinden.
Ja.
Ich meine, Talkshows passieren, alle sehen sie sich an und der Stand der Debatte in der Öffentlichkeit ist genau der Stand der Talkshow. Dann könnte man meinen, ja, Zeitungen machen das doch, aber also tragen das doch weiter. Aber Zeitungen am nächsten Tag beschreiben auch, was in den Talkshows stand.
Naja, ich glaube schon, dass Talkshows noch, dass Zeitungen durchaus noch ein bisschen, aber in der Lage sind, beziehungsweise also wenn irgendwie eine große Zeitung irgendwas veröffentlicht, dann ist sie schon in der Lage, auch anders den Themen eine Stimme zu geben und damit im Idealfall die Debatte auch voranzutreiben. Ich habe allerdings auch das Gefühl, dass wird in Ansätzen schon immer oder wird schon immer da gewesen sein, diese Zuspitzung wichtig ist. Und dieses ein Artikel, den man einfach nur, wo man einfach nur sagt, ja stimmt, der hat recht, das war jetzt vielleicht nicht irre viel Neues, aber habe ich so noch nicht gedacht. Ist erstens sehr aufwendig zu produzieren, weil da muss man vorher wirklich Gedanken haben. Wohingegen so ein einfacher Aufregerartikel, der sich dann auch über die entsprechenden Medien schnell verbreitet, ist ja, ich sag mal, relativ schnell geschrieben. Und ich habe das Gefühl, dass wir in einer Welt leben, in der immer mehr zugespitzt wird auf dieses tatsächlich, es muss sich schnell verbreiten und dafür muss es eine
Das war schon immer
Das war schon immer so.
Ich glaube,
es verstärkt sich. Ich glaube, es wird schlimmer.
Also einerseits ist natürlich der Kampf um die Aufmerksamkeit in einer Aufmerksamkeitsökonomie halt wesentlich stärker. Aber es ist auch nicht schlimm. Wir müssen jetzt auch nicht den Teufel an die Wand malen und sagen, das wird. Ich habe gar nichts gegen Zuspitzung. Zuspitzung ist immer ein Merkmal der ganz, ganz öffentlichen Debatte. Ja. Wenn du von der Zuspitzung ins Differenziertere gehst, dann wird die Debatte zwangsläufig enger, was sie auch besser macht, aber dann bekommen sie nicht mehr alle Menschen mit. Und das ist normal, dass eine Debatte immer gleichzeitig auf mehreren Ebenen passiert. Hm. Auf manchen ganz, ganz, ganz differenziert, auf manchen so mittel, wie zum Beispiel auf unseren Kongressen irgendwie, auf dem 30C3 oder so. Und dann gibt es die ganz, ganz breite Debatte. Nur, ich finde, die Zuspitzung selbst kann auch richtiger oder falscher gesetzt werden. Und in der Snowden-Debatte haben wir eine Zuspitzung auf die komplett falsche Frage, auf das komplett falsche Thema. Und damit ist diese breite Debatte komplett raus. Und wenn die breite Debatte wegfällt, haben wir als größere Spezialisten, die untereinander etwas differenzierter debattieren, ein ganz großes Problem, denn der Bildungsfaktor in der Öffentlichkeit fällt weg. Die Öffentlichkeit wird über die Debatte überhaupt nicht gebildet oder komplett am Thema vorbeigebildet. Und dadurch werden wir es viel, viel schwerer haben, wenn wir irgendwann mal sagen, okay, wir hätten die Lösung. Also zum Beispiel haben wir hier eine ganz, ganz, ganz simple Verschlüsselungssoftware, die auch irgendwie von Großmüttern benutzt werden kann, kein extra Klicken und so. Oder wir haben hier Chat Secure statt WhatsApp. Dann fragen alle, ja, aber warum sollten wir das denn benutzen? Die Frage ist doch nur, können wir den USA noch vertrauen?
Also an dem Punkt wäre ich wiederum nicht so pessimistisch. Also ich glaube, dass es schon okay ist, Katze, dass es schon okay ist, dass so Debatten abtauchen. Ich habe das Gefühl, dass man die öffentliche Meinung, das muss gar nicht so sein, wer bei Jauch gewinnt, bestimmt als nächstes die öffentliche Meinung. Das heißt nicht, dass er gewählt wird deswegen. Also wenn man nachher den
Jauch Punkt, soll gewählt werden?
Nee, sollte ich vielleicht nicht zwei Themen zusammenschmeißen. Also ich glaube schon, dass man, dass so dieses, wenn Debatten irgendwo untertauchen, dann taucht irgendwann mal eine Zusammenfassung des Ganzen auf, die dann im Idealfall, sondern das ist wahrscheinlich dann eine Notwendigkeit, auch prägnant und schlüssig genug ist, dass sie auch diese Leute oder Leute, die nicht die ganze Zeit diese Debatte beobachten, verstehen, dass sie dann auch bereit sind dazu, das aufzunehmen beziehungsweise dann in die Tat umzusetzen. Also ich habe das Gefühl, dass schon wir in einer Gesellschaft leben, in der dann ist das Interesse halt auch nicht so groß. Also muss man ja halt auch sagen, die Leute, man muss ja nicht jeden überzeugen, sondern es gibt ja unglaublich viele Leute, die schon sagen, naja, wenn die das sagen, dann wird das schon stimmen. Also es ist eine Form von Laziness Democracy. Also statt Liquid Democracy jetzt so zu sagen, ach, wenn die der Meinung sind, dann bin ich auch der Meinung.
Wenn es das ist, was wir fördern wollen?
Ich weiß nicht, ob man das fördern will, aber es ist was, ich glaube, das ist was in dem Fall zuspielt.
Aber zu dem Grundkonflikt nochmal. Meinst du nicht, dass es vielleicht auch daran liegt, dass bei dieser Debatte, also das ist halt so, ne, also if you're a hammer, everything is a nail, ja. Und wenn du halt zu der Debatte Politiker fragst, dann suchen sie halt in ihrem Politiker-Werkzeugkasten nach einer Lösung. Und diese Politiker-Werkzeugkasten ist natürlich extrem strukturiert nach dem Schema Staat. Ja? Und dann hast du halt jetzt hier erstmal einen internationalen Konflikt zwischen den USA, England und Deutschland und irgendwie anderen Ländern. Und dann musst du halt den Werkzeugkasten internationale Politik holst du dann raus und hast du dann den Schraubenzieher mit irgendwie die diplomatischer Drohung und dies und jenes. Mhm. Und schon hast du halt diese Debatte mit irgendwie Deutschland versus USA. Ja. Und ich glaube, wir sind uns einig, dass das halt die falsche Debatte ist. Ja? Aber ich frage mich, ob in dem Politiker-Werkzeugkasten auch die richtigen Tools liegen. Also die richtigen Tools, politischen Tools, waren wir uns eigentlich schon einig. Da müssen wir eigentlich ran an die eigenen Geheimdienste und da erstmal irgendwie aufräumen und
gucken, ja, was na, an die eigenen, aber an die Fremden durchaus auch.
Also. Genau, an die Fremden auch durch internationale Verträge. Das sind ja auch alles Sachen, die man im Politikerkasten findet. Das ist auch alles, was wir unbedingt machen müssen. Da stimme ich auch zu. Nur natürlich ist Schritt 1, wenn wir sicherstellen wollen, dass wir Schutz vor dem Staat haben. Können wir nicht sagen, Staat, bitte schütz uns vor dir. Sondern dann müssen wir natürlich über etwas nachdenken, das wir als Zivilgesellschaft hinkriegen können. Und da sprechen wir natürlich über Verschlüsselung. Da sprechen wir auch über Förderung von der Forschung von Krypto. Wir sprechen über Dezentralisierung von Netzwerken. Wir sprechen über Ausbau und Unterstützung von Projekten wie Freifunk. Heißt, machen wir unsere Infrastruktur anarchistischer.
Also jetzt würde ich gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, weil eigentlich muss ich ja sagen, ist, wenn man sagt, wir können unserem Staat nicht trauen, ist das ja eine Form von Bankrotterklärung.
Nein. Da widerspreche ich ganz, ganz heftig, denn unser Grundgesetz, da ist diese, wie du sie nennst, Bankrotterklärung verankert. Der Staat hat die Aufgabe, uns zu schützen. Mhm. Aber gleichzeitig haben wir an oberster Stelle in unserem Grundgesetz verankert, dass Bürger eben auch Rechte haben, die sie vor dem Staat schützen. Wir haben mehrere dunkle Episoden in der Geschichte gehabt, wo wir unserem Staat schutzlos ausgeliefert waren, der sich über uns ermächtigt hatte. Denn der Staat ist ja eigentlich, agiert eigentlich nur in unserem Namen als Stellvertreter und macht das mit unserer Macht. Und deshalb sollten wir auch, deshalb ist er uns Rechenschaft schuldig. Wenn er uns diese Rechenschaft nicht gibt, müssen wir Macht über ihn haben. Und das bedeutet, wir müssen uns eben auch selbst über ihn schützen, schützen können.
Das ist, also da stimme ich dir absolut zu. Ja. Aber sozusagen, wenn man davon ausgeht, dass, wir leben in einer Demokratie und jeder hat seine Stimme und wir machen eh nur, was das Volk will, das ist ja offensichtlich nicht mehr der gegeben, indem man anfängt, einen Holzpflock zu spitzen gegen den Staat. Also das ist, ich sage nicht, dass wir das nicht tun sollten, also dass das nicht notwendig sei, sondern ich, dann ist natürlich die Frage, ist dann, also haben wir entweder so eine totale Minderheitenmeinung und dass das tatsächlich die meisten Leute, auch wenn sie die Informationen hätten, die wir jetzt zu haben glauben, immer noch der Meinung wären, aber ich finde das, ja okay, das ist ein totalitärer Staat, aber ich finde das super, solange ich nicht der unwahrscheinlichen Gefahr, egal, ausgeliefert bin, dass da irgendwas passiert. Also sind das hinreichend viele Leute? Kann man muss man sozusagen, stehen wir gegen diese Leute oder sind sie eigentlich, diese Leute müssen nur überzeugt werden und dann wären sie schon dafür und dann funktioniert auch der Staat wieder.
Naja, das Ding ist, wir müssen den Staat ja nicht erstechen. Das will ich auch gar nicht. Aber ich hätte gerne einen Spitzenflock gegen ihn in der Schublade liegen. Und wenn die Technik sich wandelt, wird unser Flock halt stumpf nach der Zeit, weil Geheimdienste durchaus die neuen Möglichkeiten der Technik nutzen und wir müssen auch damit klarkommen.
Und wir doch
müssen
auch.
Jetzt gucken, genau, wie updaten wir sozusagen das Grundgesetz. Wie updaten wir unsere Schutzmechanismen? Wir haben ein Postgeheimnis. Warum haben wir kein E-Mail-Geheimnis? Beziehungsweise das ist jetzt auch gekommen neuerdings. Aber warum bin ich nicht sicher, wenn ich mit einem Handy rumlaufe, dass das jetzt kein Tracking-Device ist?
Mein Handy ist ein Tracking-Device und das soll es auch sein.
Das kannst du auch gerne so einstellen. Ich will nur nicht, dass der Staat mich dazu zwingt, dass das so ist.
Du willst das im Idealfall selber kontrollieren.
Ja.
Ja, weißt du, nach der Logik, wenn ich dem Staat vertraue, und das tue ich durchaus übrigens, ich vertraue dem deutschen Staat wirklich. Aber es wäre falsch von mir zu sagen, ich vertraue dem Staat, deswegen darf er meine Briefe öffnen. Sondern ich vertraue dem Staat unter anderem, weil er meine Briefe nicht öffnen darf. Und weil ich weiß, wenn dieser Staat es jemals wagt, sich über mich zu erheben, werde ich immer noch Möglichkeiten haben, mich mit anderen zu vernetzen, um ihn wieder in seine Schranken zu weisen.
Also an dem Punkt, ich vertraue dem Staat in bestimmten Punkten und in bestimmten Punkten überhaupt nicht. Also ich bin, dass jetzt hier nicht die Polizei vorbeikommt und mich direkt verhaftet, wenn ich irgendwie einen falschen Satz sage, dem vertraue ich, ansonsten würde ich diese Sendung nicht machen, klar. Ich habe aber so das Gefühl, also so gerade wenn wir jetzt so auch in Deutschland hier dieses Gefahrengebiet zum Beispiel, da geht es halt darum, irgendwie einen Anleger zu schützen gegen irgendwelche Demonstranten dieses vorsichtige Ausbremsen, dieses, was wir jetzt, ich weiß nicht, ob der das mitbekommt, hat hier bei der BVG, wie dieses, was ja eigentlich eine haarsträubende Geschichte ist. Also die BVG klagt gerade gegen JP Morgan im Endeffekt, beziehungsweise eigentlich über eine Anwaltskanzlei, die von JP Morgan beauftragt worden ist, weil die BVG um 200 Millionen Euro betrogen worden ist.
Ist sie nicht, sie hat sich verwettet.
Sie ist in dem Glauben, dass sie die Anwaltskanzlei beauftragt hätte, hat sie halt die ein Gutachten machen lassen, so von wegen, ist das eine sichere Anlage für unser Geld? Und die, Anwaltskanzlei hat sich aber eigentlich eher JP Morgan verpflichtet gefühlt und hat gesagt, ja, unterschreibt das mal. Und daraufhin haben die das unterschrieben und sind jetzt halt dieses unglaubliche Geld los. Wo aber auch, muss man auch sagen, im Aufsichtsrat von der BVG, also wo Aufsichtsrat, Vorstand, ich weiß nicht, wo Sarrazin damals drin saß, offensichtlich eine unglaubliche, also die in einer entsprechenden Sitzung, wir verstehen alle nicht, was das für ein Geschäft ist. Lasst es uns trotzdem machen.
Sarrazin war doch damals der Finanzminister, oder?
Ja, aber er war halt für dieses Gespräch zuständig, sozusagen. Ah, ja, genau. Er hat das persönlich mit abgesegnet, dass dieses Gespräch stattfindet. Und dass dieses Geschäft jetzt, also jetzt hat die BVG hier diese Anwaltskanzlei verklagt und das wird jetzt, und möglicherweise wird sie sogar irgendwie 10 Millionen oder weiß der Teufel was, irgendwie ein bisschen was Strafe zahlen müssen und sowas. Aber auf jeden Fall, ich gehe fest davon aus, dass da eine Menge Geld weg ist und dass im Endeffekt so richtig niemand dafür haften wird. Und und das, glaube ich, ist schon so ein bisschen, also ich glaube, wir leben schon ein System, was sehr stark den Status quo erhalten wird. Also wenn du ankommen würdest und eine überzeugende Antwort hättest, ich weiß, wie man das morgen alles besser macht, aber wir müssen dafür dummerweise alle Politiker und alle Wirtschaftsbosse entmachten, dann hättest du ein Problem. Und würdest Widerstand spüren, obwohl es eigentlich nicht im Sinne des Staates wäre. Und das ist der Punkt, an dem ich dem Staat nicht vertraue.
Das ist klar. Andererseits ist es auch ganz nice, ein System zu haben, das erstmal den Status quo bewahrt, denn das ist die Aufgabe eines stabilen Systems. Die Frage ist halt, hat man dann Gründe, die schwer genug wiegen und überzeugend genug sind? Ich glaube, wenn man wirklich überzeugende, schwerwiegende Gründe hat, dann steht eine Bevölkerung irgendwann auch auf. Also zumindest sehen wir das an den Stellen, wo Bevölkerungen tatsächlich auch aufstehen. Und ich sehe, es ist möglich. Und deswegen glaube ich das.
Ja, wo stehen Sie denn auf und wann stehen Sie auf?
Da
sind wir schon beim nächsten Thema.
Naja, zum Beispiel meine Oma steht gerade auf. Ne?
Ist sie dabei?
Ja, natürlich. Also das fand ich übrigens so lustig an der Jauch-Sendung, wo ich gesagt habe, ja, aber meine Oma ist unbescholten, ne, wird überwacht und Reichelt. Frau Weißband, niemand überwacht ihre Oma. Und ich dachte nur, wenn du wüsstest, meine Oma ist gerade ganz vorne da in der Ukraine. Was glaubst du, wie die, ne?
Also wusste ich das eben gerade auch nicht. Du bist sogar in der Ukraine geboren, oder?
Ja, ich komme aus der Ukraine.
Du kommst aus der Ukraine?
Genau, reden wir doch mal ein bisschen über dich.
Das ist mein Lieblingsthema.
Wir haben die Vorstellungsrunde ein bisschen übersprungen, ne? Also bis auf Affilia. Aber es liegt natürlich auch daran, dass du schon so eine bekannte Persönlichkeit bist. Also ich persönlich habe jetzt schon einige Dinge über dich erfahren. Ich habe auch dein Buch gelesen insofern. Aber vielleicht machen wir das mal für die Hörer trotzdem nochmal irgendwie. Du bist also in der Ukraine geboren, wo genau?
Genau, in Kiew.
Ich bin direkt, okay.
Im Zentrum von Kiew geboren und aufgewachsen.
Okay. Und du bist mit 12 oder wie war es?
Nee, mit 6 tatsächlich.
Mit 6 schon, okay. Mit 6 bist du nach Deutschland
gekommen. Bin ich nach Deutschland gekommen und dann war ich hier in einem Asylflüchtheim und Flüchtlingsheim und dann bin ich aber jedes Jahr zurückgefahren praktisch.
Jedes Jahr, okay.
Also praktisch, ja.
Okay. Und hast du sozusagen die halbe Kindheit auch dann noch irgendwie weiter in Kiew?
Genau. Und ich habe auch noch die ukrainische Staatsbürgerschaft.
Die hast du auch noch, okay, ja. Cool. Genau. Und was war der Grund, warum deine Familie nach Deutschland gekommen ist?
Also offiziell sind wir hier als politische Flüchtlinge, nämlich als Juden.
Okay.
Alle
Juden. Also gelten Juden in der Ukraine als verfolgt?
Als politisch verfolgt,
ja. Echt? Oh, krass.
Genau. Und
okay, so krass ist das.
Also es war so krass, wir hatten 93 gab es tatsächlich Gerüchte, dass bald wieder Pogrome stattfinden.
Okay.
Und deshalb ist meine Familie weggegangen. Meine Mutter ist damals mit den 2 Kindern zurückgeblieben, aber dann wurde ich sehr, sehr krank. Und die Ärzte in der Ukraine konnten mir nicht helfen. Ich musste halt weg von der Strahlung und ich musste in ein vernünftiges medizinisches System.
In Kiew ist noch ziemlich viel Tschernobyl-Strahlung am Start. Okay.
Ja. Ich habe gerade mal vorhin auf Google Maps geguckt, Tschernobyl, Kiew, das ist ungefähr... Auf Google Maps ist das ungefähr so 2 Zentimeter.
Also es ist zwei Zentimeter.
Also es ist verdammt nah dran.
Es sind keine 100 Kilometer.
Ja, okay. Keine 100 Meter. Oh, 100 Kilometer ist echt wenig, ja. Okay. Also näher als Berlin an Hamburg auf jeden Fall. Das sind ja, glaube ich, wie viel? 200 oder 300?
200 irgendwas.
Genau. Also so zum Vergleich.
Ein halbes Saarland.
Ja. Ziemlich viele Fußballfelder und so. Also, und ein ganz, ganz kleiner Prozentsatz von der Strecke von hier bis zum Mond, um jetzt mal die gesamte Metrik der populären
dämlichen Vergleiche zu bringen. Aber doch ziemlich viele Quantensprünge auch.
Ja. Da kommen schon ein paar Quantensprünge zusammen, ja. auf jeden Fall, das heißt, du, das hast du auch in dem Buch beschrieben, dass du auch durch diese Strahlung halt irgendwie gesundheitliche Einschränkungen hast.
Ja, siehst du ja.
Ja, ja, genau. Das war ja heute auch ein bisschen problematisch. Da gab es dann ein bisschen Chaos, hierher zu kommen und so.
Ja.
Und ja. Brauchen wir jetzt nicht alles aufzuwärmen, weil erstmal haben wir dich aufgewärmt.
Vor diesem bescheuerten Kalon. Oh, was für ein völlig, Wortspiel.
Völlig Respekt vor diesem Kalon, das geht ja gar nicht mehr.
Mach einfach weiter im Thema.
Einfach weiter im Thema. Na, jedenfalls, du bist hier, das freut uns sehr. Aber du hast halt immer noch unter dieser Tschernobyl-Nähe zu leiden.
Im weitesten Sinne. Also ich bin inzwischen auch sehr dank Deutschland ein ziemlich gesunder Mensch. Und ich hatte auch das Glück, hierher kommen zu dürfen. Und ich muss sagen, ich habe in den letzten Tagen besonders viel darüber nachgedacht, wie verdammt gut es mir eigentlich geht, dass ich hier bin. Abgesehen davon, dass ich jetzt wieder irgendwie ein gesunder, arbeitsfähiger Mensch bin, ich hatte gestern wirklich Schiss. Also ich habe gestern mit meiner Mutter telefoniert beim Frühstück und ich habe einfach irgendwann aufgehört zu frühstücken. Ich konnte nicht mehr. Ich hatte wirklich Schiss vor dem, was heute passieren würde in Kiew.
Okay.
Denn es gab die Ankündigung, also es ist heute eine parlamentarische Sitzung gelaufen und gestern hieß es dann, ja, eine von zwei Dingen wird passieren. Entweder die Antidemonstrationsgesetze vom 16. Januar werden zurückgenommen oder der Ausnahmezustand wird ausgerufen. Man muss sich vorstellen, das Ausrufen eines Ausnahmezustands hätte schon am heutigen Tage viele hundert Tote zur Folge gehabt.
Also dann wären Panzer gerollt.
Die Polizei, wahrscheinlich wäre die Armee dann auch rausgerückt, ne? Also das wären ja nicht mehr nur die Polizei gewesen.
Ja, also dann wäre das halt richtig, richtig gewalttätig zusammengestopft worden, was zum Glück nicht passiert ist.
Okay. Was ist denn passiert? Also ich hab's
genau, was passiert
nicht,
denn?
Also ich habe es heute gar nicht mitgekriegt.
Heute ist.
Also was passiert ist, ich versuche mal so zu erzählen, was man hier in Deutschland mitbekommt und wo ich einfach die Nachricht nicht ernst nehme.
Mhm.
Was passiert ist, dass die Bevölkerung in der Ukraine aufgestanden ist. Und zwar zum ersten Mal nicht aufgestanden ist hinter politischen Parteien. Deshalb wird zum Beispiel die Rolle von Klitschko als dem Führer der Opposition so wahnsinnig überschätzt hier in Deutschland. Der ist in der Ukraine überhaupt nicht so wichtig, im Gegenteil. Also man nimmt ihn so wahr, er ist ein schlechter Redner, er ist eigentlich auch ein Europäer, also nicht so richtig einer von uns. Und er schafft es nicht, die Leute mitzureißen. Die Leute wollen auch gar nicht mehr hinter politischen Parteien herlaufen, denn das ist das, was bei der Orangenen Revolution vor fast 10 Jahren passiert ist. Sondern sie haben zum ersten Mal begriffen, wir sind die Menschen, von uns hängt dieses Land ab, nicht von politischen Parteien. Das ist ein wahnsinniger Sprung für ein Land, in dem normalerweise der Präsident angerufen wird, wenn die Mülltonne im Hinterhof kaputt ist.
Also ich war vor jetzt nicht so irre langer Zeit, war ich in der Ukraine und habe da auch mit ein paar Leuten unterhalten. Also es ist, also was für mich, kannst du vielleicht erstmal, also ich probiere es jetzt mal so ein bisschen als Einstieg, die Ukraine ist ein relativ gespaltenes Land, tatsächlich auch sozusagen, es gibt so eine Ost-West-Achse im Osten, also die Krim und diese ganzen Regionen ist relativ russlandnah, also die
geografisch als auch politisch.
Geografisch als auch politisch.
Als auch sprachlich.
Als auch sprachlich, das ist auch ein wichtiger Unterschied. Also es gibt wohl, ich habe mir sagen lassen, dass man so in der Kiewer Region, wenn man anfängt Russisch zu sprechen, hat man ein Problem. Also
Nein. Also in Kiew sprechen die Kinder in den Pausen miteinander Russisch.
Okay.
Im Unterricht nur Ukrainisch.
Okay, dann ist mir das falsch. Wohingegen in der Ostukraine wird komplett nur Russisch gesprochen. Also wird nichts anderes gesprochen. Wohingegen in der Westukraine, die ist halt relativ europäisch, also im Sinne von auch EU-nah. Und das erlebt man dann auch und die Wahlergebnisse sind entsprechend 50. Also es gibt halt eine gewisse Mehrheit im Osten, die ist für den aktuellen Präsidenten. Wohingegen im Westen eine nicht eine ähnlich große Menschenmenge eigentlich komplett dagegen ist, gegen diese
Politik. Aber ich habe gerade gesehen bei so einer Tagesschau, dass halt mittlerweile die Unruhen sich auch auf den Ostteil des
Tun Landes... Tun sie
das? Ja, also inzwischen sind die Aufstände bis ganz zum Osten der Ukraine vorgedrungen, was gar nicht mehr mit der Ratifizierung irgendwelcher EU-Verträge zu tun hat, sondern das hat inzwischen damit zu tun, so, die erschießen unsere Kinder.
Genau, lass uns doch mal ganz kurz diesen Konflikt nochmal aufrollen, also politisch jetzt, ne? Ja. Also wo das herkommt. Also die aktuellen Unruhen lag daran, dass an tatsächlich so ein EU-Referendum oder sowas.
Also ich versuche es mal ein bisschen chronologisch. Mhm. Es gab einen Handelsvertrag mit der EU, der hätte zustande kommen sollen, der schon jahrelang vorbereitet wurde. Und im letzten Moment hat Janukowitsch dem nicht zugestimmt.
Das war der Präsident.
Der Präsident. Mhm. Dafür zugunsten von eigentlich Vergünstigung von Strompreisen, von Gaspreisen von Seiten Russlands.
Ah, okay. Also das heißt,
also Russland
da spielen sich Russland und die EU so ein bisschen auch aus.
Über genau, die spielen sich da aus. Die Ukraine ist dazwischen sehr zerrissen, also wirklich auch mittig. Und der Präsident ist halt einfach ungeschwenkt. Der hat gesagt, nee, also in letzter Sekunde, nee, ich unterschreibe das Ding nicht und hat sich dafür von Russland bezahlen lassen. Okay. Unnötig zu erwähnen, dass von diesem Geld natürlich die Bevölkerung niemals etwas sehen wird.
Okay,
ja. Schon seit langem wissen in der Ukraine alle, dass die Politik durch und durch korrupt ist. Das ist auch nicht, weil die Politiker in der Ukraine irgendwie böse sind, sondern ich habe da selbst versucht, eine Partei zu gründen. Es geht nicht. Wir mussten einfach eine Stange Geld bezahlen, die wir unmöglich bezahlen konnten, was aber nicht schlimm war, denn nicht weniger als 4 andere Parteien haben sich uns erboten, das für uns zu übernehmen, freundlicherweise.
Wie, was, die Parteigründung oder dieses Geld zu zahlen?
Dieses Geld zu zahlen.
Ach so, okay.
Was natürlich dann bedeutet, dass sie noch eine Partei haben, die für sie mitstimmt. Und man muss sich also vorstellen, so ziemlich jeder, der in der Ukraine in der Politik ist, ist korrupt, zwangsläufig, es geht nicht anders. Mhm. Das ist das System, wie es da ist. Und das wussten die Leute, haben es aber so hingenommen und das war jetzt so ein Tropfen, der das fast zum Überlaufen brachte. Und es waren am Anfang Studenten und junge Leute, die sich da auf dem Maidan versammelt haben und dagegen protestiert haben, dass diese Verträge nicht zustande kommen.
Also die Leute waren sauer, weil der EU-Vertrag nicht zustande gekommen ist.
Genau, und haben sich halt auf dem Euromaidan versammelt.
Das war dann so EU- Befürworter, die sich dann als erstes so echauffiert haben, okay?
Genau. Zwar in Kiew, aber Kiew ist als Hauptstadt, vertritt alle Strömungen. In Kiew wird hauptsächlich Russisch gesprochen, aber in Kiew sind halt auch viele, die natürlich eher europäischen Werten zugeneigt sind, weil Kiew eben auch die offenste Metropole ist, klar. Meine Oma war schon dabei, als da nur die Studenten waren und die jungen Leute. Und hat halt auch sehr genau nah mitbekommen, wie sie dort auseinandergetrieben wurden. Sie wurden verprügelt, sie wurden zusammengetrieben, wirklich verprügelt. Und das war der Moment, wo ganz, ganz, ganz viele Kiewer plötzlich, hey, die haben unsere Kinder verprügelt und haben sich aus Solidarität mit da auf den Platz gestellt. Und ungefähr ab diesem Zeitpunkt gingen die Proteste gar nicht mehr unbedingt um die EU, sondern die Proteste gingen gegen einen repressiven Staat, gegen eine korrupte Regierung. Das war so das, was sich da entlud.
Okay.
Und dann am 16. Januar wurden Gesetze verabschiedet, die das Protestieren noch einmal erschwerten. Diese Gesetze stehen schon in einer gewissen Tradition. Ich war im Mai 2012 da und war schon mit den Piraten der Ukraine auf der Straße gegen Gesetze, die Proteste sehr, sehr, sehr erschwert haben und Organisatoren von Protesten haftbar gemacht haben und auch zahlpflichtig für Einsätze von Rettungswagen und Straßensäuberungen.
Okay.
Das heißt, wenn du protestieren willst, musst du reich sein. Das ist so das, was damals beschlossen wurde. Sprich, am 16. Januar jetzt wurden nochmal Gesetze beschlossen, die es nochmal sehr, sehr erschwert haben, überhaupt irgendwie zu protestieren. Und da ist die Lage nochmal eskaliert und noch mehr Menschen sind auf die Straße gegangen und ab da ging es los, dass stufenweise Administrationen besetzt wurden und also da wurde es eine Revolution.
So richtige Riots halt.
So richtige Riots. Ja. Wobei ich muss ein bisschen relativieren, das Gewalttätige, was wir im Fernsehen sehen, wo also auch so richtige Nationalisten kämpfen mit der Polizei, das findet in Kiew vor allem in der Hruschewskaja statt. Da gab es so eine richtige Straßenschlacht. Das waren aber 200 Leute. Das waren auch die Nationalisten. So, dass daneben, 500 Meter weiter, auf dem Jawadamaidan eine 500.000 friedlicher Leute stand, wurde im Fernsehen nicht gezeigt, weil die Bilder nicht so schön sind. Und das muss man immer wieder in Relation setzen. Es gibt Nationalisten in diesen Protesten, die gibt es. Und zwar auch wirklich Hardcore-Nationalisten. Die Zahlen werden aber so auf 10-20% geschätzt.
10-20% ist jetzt aber halt keine kleine Zahl, das muss man schon mal sagen. Das ist richtig. Und man muss halt sagen, also ich habe das jetzt mal irgendwie so in einem Artikel mir versucht aufzudröseln, weil ich halt auch nicht mehr so richtig einen Überblick kriege. Man kriegt mittlerweile so Bilder rein, wo dann halt irgendwie wirklich auch mit Leute mit Panzern und Knüppeln irgendwie da halt sozusagen praktisch spiegelbildlich ausgerüstet, wie die Polizei dann irgendwie auf die Polizei ankloppt. Aber auf den Schildern ist dann halt so irgendwie Runenzeichen und 18 und 88 drauf und so. Ja. Und und dann habe ich halt mich angefangen damit zu beschäftigen. Und wenn man sich jetzt das anguckt, das ist ja ein sehr, sehr breites Bündnis, das da halt mittlerweile so entstanden ist, dass da sozusagen auf der Straße ist. Und du hattest das ja schon angesprochen, der Boxer hier, wie der Klitschko, der ist da ja irgendwie als so auch durchaus mit deutschen Mitteln, übrigens von der Konrad-Adenauer-Stiftung, soweit ich weiß, die ihn tatsächlich unterstützt, sozusagen in seinem Oppositionskampf gegen gegen die Regierung. Also da ist tatsächlich auch politischer deutscher Einfluss mit dabei.
Natürlich.
Und der ist bei uns natürlich auch immer ständig irgendwie im Bild, aber der ist halt nur für uns interessant, weil wir ihn kennen. So, ne? Genau. Deswegen wird er uns mal präsentiert als der Oppositionsführer. Aber in Wirklichkeit ist derjenige, der jedenfalls der die Massen begeistert, der da relativ so ein bisschen, wo sich alle Augen hinbewegen, das ist einer von einer wirklich nationalen Partei, der noch nicht mal ganz, ganz rechts steht, da gibt es noch Leute, die viel rechter sind, aber der auf jeden Fall so rechts ist, dass er halt sich mit dem Apfel von der NPD trifft und solche Geschichten und da halt Kontakte zur NPD pflegt und so rechts ist
ja,
der.
Ja, ich möchte mich ganz kurz darüber unterhalten, was Nationalismus in der Ukraine bedeutet. Ich bin da sehr, sehr zwiegespalten. Also erstens, dass er sich mit Apfel trifft. Ich denke nicht, dass in seiner Welt Nationalismus das ist, was in unserer Welt Nationalismus ist. Deutschland hat eine Geschichte, in der der Nationalismus Überhand genommen hat und Deutschland leidet bis heute darunter. Die Ukraine hat eine Geschichte, in der sie eigentlich fast während ihrer gesamten Existenz ein abhängiger Staat war. Bestenfalls. Die Ukraine hat eine Geschichte, in der es ihr verboten war, ihre eigene Sprache zu sprechen, fast 100 Jahre lang. Und daraus entwickelte sie einen Nationalismus, der weniger sagt, wir sind irgendwie größer als alle, sondern der mehr sagt, ich kann mich unfassbar schlecht konzentrieren, während du das machst. Das ist, oh Gott, das klang falsch.
Gero will uns Bier klauen.
Oh Gott, Bierklau, Bierdiebstahl.
So, jetzt lass mich weiterreden.
Ja, sorry.
Sondern die sagen sozusagen nicht, wir sind besser als alle, sondern die sagen, wir sind ein eigener Staat. Und das ist schon Nationalismus. Wir sind die Ukraine, wir sind keine Russen, wir sind keine Deutschen, wir sind wir selbst. Und wir sprechen unsere Sprache und wir tragen unsere Nationaltracht und unsere Kinder kriegen unsere Sprache in der Schule vermittelt. Und sogar, also da gibt es so ganz absurde Auswüchse, russische Telenovelas werden synchron übersetzt ins Ukrainische und dann wird das auf Ukrainisch drüber gelabert oder hat Untertitel, was völlig absurd ist, weil jeder Ukrainer Russisch versteht. Das wissen auch alle. Aber wir tun so, als ob nicht. Das ist Nationalismus. Das Problem an Nationalismus ist Nationalismus. Und heute heißt es, wir sind keine Russen und Russen sollen hier auch gar keinen Einfluss nehmen und morgen heißt es dann auch, irgendwie Tadschiken sollen keinen Einfluss hier nehmen und überhaupt und diese Schwarzen und nee.
Und wie ist das mit zum Beispiel Antisemitismus ist wahrscheinlich auch immer noch ein Problem, nehme ich an.
Antisemitismus ist ein Problem, allerdings, das ist eine Sache, die mich beruhigt. Die ganz, 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 ganz super Rechten. Was? Oh nein, das klang auch falsch. Jetzt lass mich reden.
Moment.
Juden. Ja. Nein, der Antisemitismus ist ein Problem und bei den Ultrarechten auch durchaus verbreitet. Allerdings, der Jewramaidan selbst hat tatsächlich Schutz von Synagogen organisiert. Und die gehen da bereitwillig hin und schützen auch die Synagogen, weil sie wissen, das sind die ersten Orte, wo es ausartet. Das bedeutet, die Leute, die Menschen auf dem Platz stehen, die Hauptenergie des Protestes ist im Gegenteil sehr daran interessiert, Minderheiten und auch Juden zu schützen.
Mhm. Okay, gut. Was ich mir halt nur denke, also wenn du jetzt sagst 20%, ne, dann hört sich das, nee, das hört sich nicht wenig an. Das ist auch nicht wenig, das ist ziemlich viel.
Es ist ziemlich viel.
Das ist ziemlich viel.
Aber es sind halt in diesen 20% Abstufungen drin, die für manche Ukrainer halt noch okay sind, weil, wie gesagt, die Trennschärfe zum Nationalismus ist dort nicht so stark, weil Nationalismus erstmal als was Positives verstanden
genau,
wird.
Genau, aber das geht halt auch bis, also wirklich bis zu wirklich ganz Hardcore-Nazis.
Genau.
Also wo gar keine, also gar keine Trennschärfe mehr zwischen irgendeinem anderen Nazi gibt. Also, und was ich mir dann halt denke, ist, angenommen, die Revolution ist erfolgreich und der Präsident wird gestürzt. Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, ob das ein Szenario ist, das ich mir wünschen kann, weil diese 20% sind zwar nur 20%, aber das sind halt die gewalttätigen 20%.
Ja.
Und diejenigen, die mehr Blut und Boden Opfer in Kauf nehmen würden, um jetzt sozusagen die politische Richtung zu bestimmen. Und ich glaube, dass die demokratischen Kräfte oder die friedlichen Kräfte da halt ganz, ganz schnell niedergeknüppelt und marginalisiert werden, wenn dann plötzlich dieser Umbruch passiert.
Aber lassen Sie uns erstmal jetzt noch weitergehen. Also heute ist jetzt gab es eine ziemlich massive Wendung. Zum einen sind diese Gesetze wieder gekippt worden, wenn mich nicht alles täuscht, diese Verschärfungsgesetze für die Demonstration.
Ja.
Das zweite, was passiert ist, ich weiß jetzt nicht wer, war das der Regierungschef?
Okay, ich versuche das mal aufzudröseln, was heute passiert ist. Das Parlament hat entschieden, die Gesetze vom 16. Januar zu kippen. Sie sind noch nicht gekippt. Denn
okay.
Wenn sie gekippt sind, muss der Präsident das unterschreiben.
Okay.
Der Präsident hat gesagt, ich unterschreibe euch das erst, wenn ihr die Barrikaden runternehmt.
Mhm.
Die Menschen sagen, wir vertrauen dir nicht, denn wir nehmen die Barrikaden runter, du unterschreibst die Gesetze nicht und wir sind alle illegal.
Mhm.
Das heißt, das ist noch nicht vom Tisch. Und das andere ist, Asarov ist der Premierminister, also der Chef der Regierung. Der ist freiwillig zurückgetreten.
Ja.
Was man allerdings über Asarov sagt, ist, dass er eigentlich gar nichts gemacht hat. Also er hat keine eigenständigen Entscheidungen getroffen. Du kannst es auch ruhig laut sagen.
Ich verstehe nicht, was du mir sagst.
Runter machen.
Ach so.
Okay.
Machst du vielleicht Bier? Michi traut sich gerade nicht zu sagen, dass uns bitte jemand...
hier so an der Prenzlauer, ne? Also einmal rum und dann an der Prenzlauer ist halt ein Kiosk.
Schreib am besten eine DM, wenn du wieder da bist, weil ansonsten hören wir dich nicht mit unter unseren dicken Kopfhörern. Vielen Dank.
Das wäre super nett.
Okay.
Gut, dass wir deinen Ton abgedreht haben, weil so ist das ja echt gar nicht aufgefallen.
Ja,
wir sind so voll Profi. Ist das bei dir auch arbeiten? So, dass dann wir mal voll jemand das Mikro runtergedreht werden muss, damit er Bier bestellen kann?
Nein.
Aber es würde die Sendung massiv aufwerten, oder?
Ihr habt ja mitbekommen, dass der erste Einspieler, oder du hast mitbekommen, dass der erste Einspieler bei Jauch falsch war.
Ja, ja.
Es war ganz, ganz lustig, wie Jauch da währenddessen protestiert hat. Geht da weg, geht da raus, geht da raus. Und dann hat er es schon seine Hand im Gesicht klatschen, weil seine Redaktion irgendwie nicht das gemacht hat, was er wollte.
Mhm.
Naja, auf jeden Fall.
Danke, Gero.
Ihr sagt jemand gerade im Chat, Kiosk an der Prenzlauer, also so. Den Bio-Kiosk bitte an der Prenzlauer.
Nee, kein Bio-Kiosk. Ist das ein Bio-Kiosk?
Nein.
Darf ich mit der Ukraine fahren?
Ja, nee, wir sind jetzt wieder in der Ukraine. Prenzlauer ist jetzt, ja.
Brauchst du Geld?
Sorry.
Oder sag mal so, ich...
Mann, eure Hörer sind echt geduldig, oder?
Ja, also das ist kein Problem.
Also ja, das, also wenn sie eins gelernt haben, dann geduldig zu sein. Ja, so, jetzt können wir vielleicht.
Ich arbeite ja sonst mit Profis.
Bei uns ist bisher noch kein falscher Einspieler gelaufen.
Wer holt denn bei Jauch das Bier eigentlich? die haben doch wahrscheinlich extra jemanden. Ne?
Ja, also tatsächlich, die haben jede Menge Leute, die da Bier holen.
Ich habe ja auch mehr Gäste als wir, insofern.
und glaub mal, die Abholautos sind auch luxuriöser. Ja, auf jeden Fall, ich war gerade bei... Ach ja, Asarov. Asarov ist zurückgetreten. Das Problem ist, Asarov hat nicht wirklich was gemacht. Also er hatte auch vorher schon nie wirklich was gemacht. Was man sagt, ist, dass sein Stellvertreter Arbuzov in Wirklichkeit die Regierungsgeschäfte geleitet hat.
Ach, nicht mal das hat er gemacht. Okay, ich dachte, er hätte nichts Böses gemacht, aber er hat schlicht und ergreifend gar nichts gemacht.
Das heißt, dass sein dass er jetzt zurückgetreten ist, ist mehr oder minder eine riesige Farce. Denn wenn Arbuzov jetzt die Regierungsgeschäfte übernimmt, wird sich halt 0, gar nichts ändern.
Okay.
Deswegen habe ich auch gerade die Nachricht reinbekommen, hier live, dass Klitschko Janukowitsch zum Rücktritt auffordert. Das würde natürlich viel ändern. Aber
ist das nicht so, dass das schon so ein bisschen der Druck, also dass das so Versuche sind, den Druck so ein bisschen abzubauen? Also
klar, das sind Versuche, den Druck aufzubauen. Ich würde ihnen nur nicht so weit vertrauen, wie ich sie werfen kann.
Nee, also klar, das ist aber dass so ein bisschen dieser Protest auch durchaus ankommt.
Klar, also ich meine, das Schlimmste, was heute hätte passieren können, wäre das Ausrufen des Ausnahmezustands. Da hat die EU aber auch vorher schon gedroht mit Sanktionen, was man halt macht als guter Politiker. Interessant fand ich, dass sie das jetzt gemacht haben, weil alles vorher war anscheinend in Ordnung. Irgendwie, dass die auf unsere Kinder schießen, ist völlig okay.
Das war auch jetzt, also ich meine, das lupenreine Demokraten.
Sobald
sie den Vertrag unterschreiben, sind sie wieder
lupenreine Demokraten. Ich war ein bisschen geschockt, weil der Erste, der erschossen wurde bei diesen Protesten, war genau so alt wie mein Bruder. Und das ist halt so eine Sache.
Darf ich fragen, wie alt dein Bruder ist?
22. Also das
ist sehr jung.
Sehr jung, wirklich. Da sterben halt auch völlige Zivilisten. Das ist das Tragische an dieser Geschichte. Dem, was heute passiert ist, ist es erstmal gut. Es entspannt die Lage sehr. Ich habe mich mit meiner Mutter darüber unterhalten, wann ich in die Ukraine fliegen kann. Und sie hat gesagt, warte auf jeden Fall den heutigen Tag ab. Also, wie sich das entscheidet. Das ist jetzt etwas, womit wir gut leben können, womit wir auch erstmal arbeiten können. Denn wir sehen, wir haben die Regierung eingeschüchtert. Das Problem ist, dass jetzt zu sagen, die Regierung hat eingelenkt und macht jetzt alles, was das ukrainische Volk will.
Was das russische Volk will, macht so schon lange.
Ich sag das ständig, ich komme da ständig durcheinander. Das Schlimmste ist, dass ich wirklich oft, also es fällt mir sehr leicht zu sagen, ich bin Russin. So im Alltag mache ich das manchmal. Und das zeigt halt eigentlich, wie sehr die Besetzung der Ukraine halt auch so das eigene rausgenommen hat. Warum Nationalismus da auch so verbreitet ist.
Das muss man ja mal sagen. Also die Ukraine war ja, also im Zweiten Weltkrieg war sie halt, also von Russland ewig besetzt.
Nicht nur im
also von Russland, dann von der Sowjetunion sozusagen, Sowjetrepublik auch wieder gegen den Willen, dann von Nazi-Deutschland besetzt oder von Deutschland besetzt, dann wieder von der Sowjetunion besetzt und jetzt sozusagen in diesen letzten 20 Jahren oder 25 Jahren sind es ja bald so das erste Mal so unabhängig, ich mache das jetzt mit Anführungsstrichen.
Diese Guss-Geschichte, ne?
Ja, die Guss war aber nur ein Staatenbund. Ja.
Aber so halt dieses Hin- und Hergerissene sein, wie soll es denn weitergehen und so eigentlich sich dabei sehr schwer tun, da irgendwie eine eigene Richtung oder überhaupt eine Richtung zu finden.
Was ich an der Ukraine für Deutschland ganz spannend finde, ist die Entwicklung einer Zivilgesellschaft. Denn wir müssen sehen, die Ukraine hat niemals die Zeit gehabt, die Schritte zu einer demokratischen Gesellschaft zu machen, die Deutschland vollzogen hat. Wir hatten kein 20. Jahrhundert. Die Ukraine ist aus ihrer Kaiserzeit in ein völlig anderes System gefallen, in dem die Zeit wie eingefroren war. Und als es in den 90ern wieder zerfallen ist, herrschte erstmal Chaos. Und dann wäre das Natürliche zurückzukehren zu dem letzten Zustand, an dem man war, nämlich zur Kaiserzeit. Das ist das, was in Russland passiert ist. Und die haben ihren Zaren Putin.
Ja.
Und auch in der Ukraine ist die Denke immer noch sehr, sehr zentralistisch. Ist immer noch sehr, sehr obrigkeitshörig. Man beschwert sich zwar, man weiß, dass alles korrupt ist, aber man nimmt das relativ gelassen.
So wie hier?
Nee, da muss ich widersprechen. Also wenn die Deutschen sich über Obrigkeitshörigkeit beschweren.
Dann starten sie eine Petition.
Genau. Ja, die Deutschen sind sehr, sehr obrigkeitshörig, aber die Deutschen haben nicht in dem Sinne eine Obrigkeit, sondern Deutschland ist ein verdammt demokratisches Land. Und jedes Mal, wenn ich in der Ukraine bin, weiß ich einfach, warum ich das so sehr schätze. Jeder, der sagt, wir hatten keine freie Presse oder keine echte Demokratie, muss einmal ins Ausland fahren und sich da mal angucken, was die da haben und wie da die Presse mit einem umgeht. Ich musste tatsächlich ein deutsches Fernsehteam mitnehmen auf die letzte Demo, auf der ich war in der Ukraine. Die haben gar nicht mitgefilmt. Es musste einfach nur eine Kamera mit lateinischem Buchstaben dabei sein, damit die mich halt nicht verprügeln.
Okay.
So ist die Ukraine. Und
bin ich eigentlich schon wieder auf? Ja, bin ich.
Nee, ich mach dich jetzt ganz leise. Ja, klar bist du auf. Red ruhig weiter, Michi. Ja.
Eine Revolution in der Ukraine ist etwas sehr, sehr Besonderes. Und was ich jetzt fürchte, ist tatsächlich das, was Michael auch gesagt hat, ist, wir machen die Revolution, wir besetzen die Administrationen und die Nazis übernehmen. Und wir haben wieder dasselbe, nur dann in einer dritten Färbung. Und es wird wieder eine oder vielleicht sogar noch eine schlimmere Regierung.
Die Nazis jetzt hier bei der Ukraine sind, das sind die Muslimbrüder beim arabischen Frühling. So,
genau, ne? Das ist eine Revolution nach ägyptischem Vorbild. Und ich habe einfach die Befürchtung, dass sie auch genau diesen Ausgang haben wird. Und woran diese Revolutionen scheitern, ist, dass erstmal friedliche, zivile Leute auf die Straße gehen und diese Revolution erst möglich machen, aber keinerlei Mittel haben, gemeinsame Forderungen zu finden und sich selbst zu organisieren. Weil sie so lange nur von oben organisiert wurden, dass sie es gar nicht hinbekommen, sich ausreichend zu vernetzen, eine Art gemeinsame Meinungsfindung zu machen und dann etwas rauszubringen, was am Ende als ihr Wille bezeichnet werden könnte. Mal ganz, ganz platt gesagt, hätte man in der Zeltstadt, gilt übrigens auch genauso für Occupy, hätte man in Occupy oder in der Ukraine irgendwie so ein Liquid Feedback aufgesetzt und alle dürften da rein und ihre Ideen formulieren, dann wird das Ganze abgestimmt und ratifiziert und man weiß, was gemacht werden soll. Dann nimmt man sich ein vernünftiges Gesicht, das das nach vorne trägt, das das vorträgt und dann hat man im Prinzip schon eine neue Erklärung und kann eine neue Regierung einsetzen. Nur, das passiert nicht und solange das nicht passiert, werden sie immer nur den Radikalsten den Rücken frei halten.
Das ist wirklich das Dilemma, dass halt irgendwie wir gesehen haben, mit der Vernetzungsleistung des Internets halt lässt sich wunderbar einen Aufstand organisieren und Demonstrationen organisieren und so weiter und so fort. Das kann halt in einer unglaublichen Geschwindigkeit können sich da plötzlich Leute zusammenfinden. Was halt aber tatsächlich immer noch fehlt, ist dieser konstruktive Beitrag, dieses das kennen wir ja von selber ja auch ganz gut. Also es ist halt total super, mit dem Internet gegen etwas zu sein, ja, also einen Shitstorm aus dem Nichts zu erschaffen. Aber die eigentliche Kunst und das eigentlich Schwierige und das viel, viel Komplexere und aber viel, viel Wichtigere wäre halt, das auch wirklich plötzlich Strukturen zu schaffen und so. Und da waren ja die Piraten und das ist halt, eigentlich können wir gar nicht aufhören, darüber zu trauern, dass die Piraten das nicht auf die Reihe gekriegt haben. Ne?
Also, ich habe die Piraten noch nicht ganz aufgegeben.
Ja.
Ich auch nicht, Überraschung.
Ich finde auf Landesebene...
Auf Landesebene können wir was
machen. Die nach wie vor echt gute Arbeit. Genau. Also das ist, bin ich nach wie vor schwer beeindruckt, was da so an auch an hier auch in Berlin, was ich so mitkriege, das ist.
Ich war so stolz, dass ich unten bleiben gelesen habe. Hier diesen Zwischenbericht vom Untersuchungsausschuss des Großflughafens. Mhm. Ist einfach fantastische, fantastische Arbeit.
Ja.
An die sich sonst niemand gemacht hat. Alle anderen Parteien haben diese Arbeit von sich geschoben, weil sie in allen schadet,
ja,
ihrem Ruf.
Aber auch diese Anfrage, ich glaube jetzt sozusagen, gibt es denn in Berlin Gefahrengebiete und wenn ja, wo? Und diese Antwort darauf zu kriegen, ja, gibt es, aber ist geheim wo, was ja auch mal ein schönes Thema ist. Aber das ist ja auch, also ich habe so das Gefühl, dass so Piraten im Augenblick diese administrative Arbeit...
Das mag alles richtig sein, ja. Aber was
okay, du ja meintest, was anderes sagen.
Was du ja meintest und was ich meine, ist halt tatsächlich ein verbindliches Bundesliquid zu etablieren, das wäre eine historische Leistung, genau in diesem Sinne gewesen, wo man halt mit der entsprechenden, wo man halt mehr machen kann mit dem Internet, als nur gegen irgendwas zu sein.
Ich weiß. Diese historische Leistung haben übrigens auch die österreichischen Piraten indes ganz unbemerkt hinbekommen. Mhm. Die benutzen das verbindlich und die benutzen es nicht mit Klarnamen. Und das Problem ist halt, bei uns haben sich irgendwie diese zwei Fronten. Man kann es nur mit Klarnamen benutzen oder man kann es nur komplett anonym und durchleuchtbar benutzen. Die haben das gebildet und die haben ihre Unvereinbarkeit als Prämisse einfach hingenommen, ohne sie je zu hinterfragen. Und das war, glaube ich, die ganz große Schwäche. Und ich denke tatsächlich, hätten wir so ein Werkzeug und hätten wir das erprobt, dann würde ich selber dieses Werkzeug in den Koffer packen, in die Ukraine fliegen und das da den Leuten andrehen. So gibt es nicht mehr was ich anbieten kann, so richtig. Und das Problem ist, dass Revolutionen im Moment an genau dem scheitern. Vor allem sprechen wir von friedlichen, zivilen Revolutionen. Denn diese Revolution, ich denke, sie wird gelingen. Ich denke, sie wird aber zu nichts Besserem führen, als zu dem, was vorher da war. Und ich bin gerade an dem Punkt, wo ich ernsthaft über meine ukrainische Staatsbürgerschaft nachdenke. Denn die Ukraine akzeptiert keine doppelte Staatsbürgerschaft. Das heißt, reise ich in die Ukraine ein, bin ich ukrainische Staatsbürgerin und sonst nichts. Und ich muss einen Scheißdreck zu irgendeiner deutschen Botschaft vorgelassen werden. Die können mich einkerkern, das ist überhaupt kein Problem. Und also ich beobachte jetzt natürlich diese Entwicklungen sehr angespannt.
Glaube ich wohl.
Darf ich noch mal ein paar bisschen über die Ukraine schwärmen?
Darfst du.
Also ich war
Dinge. Nationalistisch, bitte.
das fällt warum ist, erzähl uns doch mal, Max, warum ist die Ukraine das so viel bessere Land als Russland?
Weil es wärmer ist.
Also da hat er einen Punkt.
Das ist relativ simpel. Also ich war als Kind ein paar Mal in der Ukraine auf der Krim, weil meine Eltern halt in Russland gelebt haben und wir da im Sommer hingefahren sind.
Und in die besetzten Zonen, sehr schön.
Also wir sind Deutsch, wir waren da außen vor in dem ganzen Spiel. Wir waren überall die Besetzer, insofern spielte das wirklich keine Rolle. Und dann war ich noch vor ein paar Jahren nochmal, war ich auf der, Gott, ich weiß gar nicht wann, auf einer Hochzeit von jemand, der hat eine Ukrainerin geheiratet und die haben in Odessa geheiratet. Und ich muss sagen, also der erste Eindruck war wegen Obrigkeitshörigkeit, wir sind gelandet auf einer, und ich habe es wirklich lang nicht mehr erlebt, dass eine Landebahn von einem Flughafen wirklich Schlaglöcher hat. Wir sind hier in Berlin gestartet, sind über Prag geflogen, sind in
sogar die Luft hatte Schlag.
Sind in Odessa gelandet. Und ich stieg aus dem Flugzeug aus und war irgendwie. Ja, ich habe ein paar Jahre in Russland gelebt und Ukraine ist jetzt nah genug dran, so aus der Entfernung, dass man sagen kann, irgendwie fühlt es sich an wie damals. Ja. Und ich holte meine Kamera raus und wollte ein Foto machen und es kam ein Mensch auf mich zu, ein sehr kleiner Mensch mit einer riesengroßen Militärmütze, wirklich lächerlich großen Militärmütze.
Die sind lächerlich groß, ja.
Ja, der mir sagte, dies nicht sehr fotografierreich. Also hier darf man nicht fotografieren. Das war so mein erster Eindruck Ukraine nach 20 Jahren.
Ja, hier darf man nicht fotografieren, auch aus Gründen. Man ist ja dann auch an Flughäfen, die sind wunderschön und ich glaube, die...
Wunderschön waren die nicht.
Die Damen bei der Passkontrolle werden auch immer in Schichten eingeteilt, so dass sie immer Schicht haben, wenn sie ihre Menstruation haben.
Ich glaub, damit sie einfach schlecht gelaunt sind?
Das ist aus irgendeinem Grund ganz, ganz wichtig.
Es war das erste Mal, dass ich... Und wir sind halt in Odessa gewesen. Odessa ist eine auf eine morbide Art und Weise fantastisch schöne Stadt. Also wirklich, sie hat so irgendwie den Spitznamen Marseille des Ostens. Und also es liegt direkt am Schwarzen Meer. Es hat diese berühmte Potjomkin-Treppe. Und es war damals so relativ verfallen, aber wirklich eine sehr, sehr schöne Stadt, in der ich mich sehr, sehr wohl gefühlt habe. Damals, als wir da waren, war gerade jeder unglaublich reich. Ja. Weil, also das ist diese Immobilienblase, die hat die Ukraine auch extrem hart erwischt. Ja. Also es gab irgendwann mal einen Zeitpunkt, korrigiere mich bitte, wenn ich irgendwie Blödsinn erzähle, aber wo die Regierung, also alle Wohnungen waren selbstverständlich in Staatsbesitz und irgendwann hat die Regierung halt gesagt, okay, die Wohnung, in der ihr jetzt gerade wohnt, die gehört euch. Ja. Womit jeder erstmal sozusagen...
Und plötzlich haben alle schon immer in allen Wohnungen gewohnt.
Genau. Was natürlich dazu führt, dass noch am selben Abend irgendwelche Alkoholiker ihre Wohnungen für 3 Flaschen Wodka versoffen haben und irgendwelche anderen Leute unfassbar reich sind auf dem Papier und jeder Kredite kriegt und die Bauwirtschaft hat geboomt, nach allem, was ich mitbekommen habe. Mhm. Und es war so ein Aufbruchsgefühl da. Und dann, das war natürlich, nachdem wir dann wieder weg waren, also das hat man auch sehr stark gespürt, nachdem wir wieder weg waren, ist halt genau wie im Rest der Welt, außer hier, die Immobilienblase geplatzt und diese Wohnungen waren plötzlich ein Scheißdreck wert oder jedenfalls nicht mehr ansatzweise so viel, wie sie vorher wert. Also die Immobilienpreise waren deutlich höher als in Berlin damals in Odessa. Ja. Und das bei Lehrern und Rentnern, die so ein Gehalt von 30 bis 60 Euro im Monat hatten. Also es war, wenn du guckst gerade ein bisschen skeptisch?
Nein, überhaupt nicht, okay. Im Gegenteil.
Und also es gab Leute, die haben ähnlich viel verdient wie hier, aber die Großteil der Bevölkerung war im Vergleich zu uns
Der Großteil der Bevölkerung ist auch noch bettelarm. Warum genau. Ich gerade so skeptisch gucke, ist, ich war ja auch gerade wieder in Kiew und es ist tatsächlich so, dass vor Kiew immer noch massiv gebaut wird. Mhm. Was da gebaut wird, sind Disney-Schlösser. Also wirklich so das, wie wir uns ein Disney-Schloss vorstellen. Dieses Ding in dem Logo, ja, das wird da gebaut und das hat Onyx-Fensterbänke und
Schloss Neuschwanstein ist der Prototyp übrigens für alle Disney-Schlösser.
Ah, wieder was gelernt. Und also kurzum, da werden solche, aber so kleine, das sind so Einfamilienschlösser.
Okay. Entspannt.
Da werden Einfamilienschlösser gebaut und meine Cousinen gehen auch dann mit den Mädchen auf die Schule, die in diesen Dingern wohnen. Die haben dann Fensterbänke aus Onyx, Fenster aus Kristall, ne, also solche. Ne? Und andererseits, Rentner können sich kaum Tee leisten. Mhm. Man stellt immer die Flaschen in der Ukraine, die Pfandflaschen, man wirft die nicht weg in die Mülltonne, sondern man stellt sie neben die Mülltonne, damit da keiner drin rumwühlen muss, sondern damit die Leute sie so mitnehmen. Also das ist so unser System.
Gibt es ja hier auch durchaus die ersten Initiativen, die in die Richtung denken.
Und wir haben einfach inzwischen Menschen, die gar nicht mehr wohnen können, die zwar einer Arbeit nachgehen, Lehrerinnen zum Beispiel, die einfach gar nicht mehr wohnen können. Die vor die Stadt ziehen und jeden Tag 2 Stunden Anreise haben.
Und Michi geht jetzt einen legendären MS-Probe holen und probiert das sehr, sehr leise hinzukriegen, damit uns das nicht... Ach so. Ah. Er soll nochmal klingeln, bitte. Oder geht nach draußen. Er hat nicht geantwortet, bin da, sondern Bier da. Genau, und es gibt sozusagen auf der einen Seite so einen extremen Reichtum.
Ja, und auf der anderen Seite extreme Armut. Und was ich interessant fand in Kiew war, wie parallel diese Welten existieren, ohne sich je zu berühren. Die berühren sich nie. Sie ignorieren sich gegenseitig. Sie sind beide da, sie sind beide überall präsent. Und so krass verschieden. Also ich wusste manchmal nicht, ob ich in einem dritte Weltland bin oder im reichsten Land der Welt. Es ist beides.
Ja, das ist damals ist es mir nicht so aufgefallen, dass mir, als ich Ende der 90er Jahre mal in Moskau war, ist mir das so extrem aufgefallen, dass irgendwelche Rentner auf der Straße, ja, hab und gut verkauft haben, die haben wirklich probiert, alles loszuwerden, was nicht bei 3 auf den Bäumen war. Wohingegen ich auf der anderen Seite so viele Luxus, also so große, protzige Luxusautos, Ferraris, Rolls-Royce gesehen habe, wie noch nie zuvor in meinem Leben. Also kein Vergleich mit hier oder sonst irgendwo.
Ja, hier, meine Großmutter ist jetzt 65 Jahre alt. Mhm. Ziemlich jung eigentlich. Sie wurde seinerzeit in die Botschaft in die USA entsandt, hat da ein paar Jahre gearbeitet. Sie wurde in die Botschaft, in die ukrainische in Südkorea entsandt, hat da ein paar Jahre gearbeitet, dann China irgendwie noch. Und jetzt ist sie auf Rente und kann sich wirklich kaum was leisten. Also es ist wirklich erbärmlich, was sie an Rente kriegt, obwohl sie im Staatsdienst war, in gehobenem Staatsdienst, ne, obwohl in Botschaften gearbeitet hat ihr ganzes Leben. Und jetzt kommen halt zu Zeiten von Wahlen, ich war da zu Zeiten der Kommunalwahl in Kiew, kommen halt Vertreter der Parteien mit Essenspaketen vor ihrer Tür. Und die schenken ihr dann irgendwie Graupe, so ein Kilo Graupe, ein Kilo Zucker, ein paar Kartoffeln. Das sind die Wahlwerbegeschenke. Die verteilen sie an Rentner und können dann auch sicher sein, die Stimmen der ganzen Rentner zu haben.
Naja, aber wenn das nun mal die Probleme der Rentner sind, dann,
es sind die Probleme der Rentner, aber natürlich kümmert man sich nicht um die Probleme der Rentner. Ne? Man verspricht ja nicht, die Renten zu erhöhen, sondern man schenkt ihnen ein Kilo Graupe.
Vielen Dank.
Aber ganz unauffällig.
Wie bei Jauch, da wird das Bier auch so ganz unauffällig
genau,
wieder reingebracht.
Wie bei Jauch,
das
ist genau wie bei Jauch.
Noch ein Wodka?
Ja, bitte. Echt? Ich meine, ich trinke natürlich nicht.
Da unten steht er. Danke.
Ich muss mich in den Geist Osteuropas einfühlen.
Genau.
Ah, der ist übrigens aus Estland, der Wodka.
Dann will ich ihn nicht.
Du als echte Nationalistin.
Ich als echte Nationalistin trinke sowas nicht. Aber das ist wirklich etwas, das mir auch sehr, sehr hart vorkommt in der Ukraine. Ich spreche nämlich nur sehr gebrochen Ukrainisch. Und ich glaube, sollten jetzt die Nationalisten übernehmen, dann würde ich mich da sehr, sehr unwohl fühlen, weil ich ja, also erstens, ich bin Ausländerin inzwischen. Wenn ich da hinkomme, bin ich Ausländerin. Ich spreche nur Russisch hauptsächlich.
Also du sprichst hauptsächlich Russisch, okay.
Ja.
Ich höre mich ganz
dunkel. Ja, ich mache dich gerade lauter.
Ja, okay. Super. also
wir haben gerade ein bisschen, du warst nicht da, wir haben ein bisschen über die soziale Ungerechtigkeit in der Ukraine gesprochen, so Voraussetzungen. Und in Russland ist ja alles dasselbe.
Okay.
Eine kleine Anekdote habe ich noch zu erzählen. Als ich damals da in Odessa war, waren wir auch, also sind wir auf der Krim gewesen, eine Woche lang. Das war, also ich liebe dieses Land wirklich, also zumindest die Landschaft. Und sind danach, und meine jetzt Frau ist krank geworden. Und wir sind zurückgefahren und sind bei der Familie untergekommen von dem frischen Ehepaar. Die anderen sind irgendwie noch nach Odessa rein für einen Tag und wir haben uns halt ausgeruht, weil Diana halt krank war. Und wir lagen draußen im Garten in einer so Hängematte und also so auf so einer riesen, sehr bequem Hängematte. Und der Großvater stand da und schnitt an den Weintrauben. Und hatte so eine riesen Gartenschere, so eine sehr verrostete Gartenschere in seiner Hand und gab uns von den eigenen selbst geernteten Weintrauben, die total lecker waren, gab er uns zu essen. Und in dem Moment erwähnte er so, ja, ich spreche auch ein bisschen Deutsch. Und also auf Russisch. Und ich so, ach, ist ja interessant, was denn? Ja, damals musste ich ja Deutsch lernen. Und hat dann so, also ich kann noch. Du hast das nicht richtig gemacht, du kleine Sau. Und der war halt damals unter den Nazis war er halt noch ein kleines Kind und musste Pferde putzen. Das hat er danach erzählt und ist halt auch offensichtlich sehr verprügelt worden und sehr schlecht behandelt worden. Und er stand da mit dieser rostigen Gartenschere und redete sich so langsam auf Deutsch in Rage. Und man sah so, wie so über dem Himmel, der vorher so wunderbar blau war und alles ganz fantastisch war, so die Wolken zusammenziehen. Und ich mir echt Gedanken mache, oh Gott, muss ich gleich auf diesen Mann losgehen, der eine Gartenschere in Hand hat. Und dann beruhigte er sich aber wieder und der Himmel wurde wieder blau und also das ist glaube ich auch noch so das, was irgendwie so unausgesprochen über allen drüber steht, so dieses dass das halt auch noch nicht so richtig weg ist. Es sind noch sehr viele Leute da, auch die auch diese Zeit sehr schlimm erlebt haben, die wir erfolgreich verdrängt haben.
Mein Großvater war in beiden Weltkriegen, also im ersten nicht als Soldat, im ersten war er noch ein Kind, er hat beide Eltern verloren, hat seitdem seine Schwester großgezogen. Und im zweiten war er wie General in der Artillerie der Roten Armee. Führte dann das Oberkommando über Magdeburg, als das erobert war. Wohnte in der Villa von Himmler in Berlin. So. Und hat aber auch mit einer Pistole unter seinem Kopfkissen geschlafen gegen seine eigenen Leute, weil er ja nicht nur Rotarmist war, sondern auch Jude. Und das war bei beiden sehr unbeliebt.
Okay.
Stimmt, das ist ja noch die nächste Ebene, die da noch mit reinspielt.
Ja, man kann beliebig viele Minderheiten annehmen, ganz unten zu landen.
Oh je.
Ein ganzer Blumenstrauß.
So, jetzt muss ich mal kurz.
Okay, ich kann ja die Chance nutzen, nochmal, und zwar ein letztes Mal, ein allerletztes Mal auf meine Crowdfunding-Kampagne zu sprechen zu kommen. Und zwar ist sie noch genau, wahrscheinlich, wenn ihr das jetzt hört, noch 2 Tage am Start. Ihr habt also sozusagen, ihr müsst jetzt eigentlich sofort alles stehen und liegen lassen und sofort dort spenden und dort Geld einzahlen. Und ich habe mich noch ziemlich weit weg von meinem eigentlich zweiten Stretched Goal, das ich mir gestellt habe. Und zwar werde ich mit dem niederländischen, aber international bekannten Medientheoretiker Gerd Loving zusammen eine Auskopplung von diesem Buch nochmal in englischer Sprache rausbringen. Und dieses Buch wird halt sowohl im Print als auch im E-Book beides umsonst erhältlich sein. Das wird eine Auflage von wahrscheinlich so ungefähr 5000 Stück werden und wird ein Heft werden, das ist also so ein etwas dickeres Heft, so ein Aufsatz von 20.000 Worten. Das ist schon irgendwie so ein, sag ich mal, ein Drittel normales Buch, das dann dabei rauskommt. Und das wird es dann für alle Unterstützer, also wirklich für alle, die mindestens ein Buch gekauft haben, wird es dieses Buch dann noch mit dazugeben. Das lege ich einfach nochmal oben mit drauf. Und das wird dann außerdem eben auf der internationalen Debatte den ganzen Diskurs nochmal ein bisschen befeuern, hoffe ich. Denn es geht natürlich bei mir bei dieser Sache vor allem darum, dass ich die Ideen und Konzepte verbreiten möchte, so weit wie möglich verbreiten möchte, und das ist dann genau das Richtige, was man zu tun kann. Das Problem ist, auch The Loving hat jetzt nicht unendliche Mittel, und so eine Übersetzung ist halt echt teuer. Man rechnet so mit 30 Euro pro Normenseite, kostet so eine Übersetzung, und das heißt, wir brauchen da ein paar tausend Euro und dann noch Lektorat und so weiter und so fort, und das Ganze, dafür brauchen wir halt auf jeden Fall so um die 5000 Euro, deswegen habe ich nochmal 5000 Euro draufgelegt. Wenn wir es schaffen, in diesen letzten zwei Tagen jetzt noch die 20.000 zu erreichen, dann wird das auf jeden Fall realisiert werden, dieses Projekt. Und das ist, glaube ich, eine ziemlich geile Erweiterung von der ganzen Geschichte.
Ich möchte dem sehr, sehr beipflichten, weil ich glaube, das Buch wird sehr wichtig werden für den Diskurs. Und allein schon internationale Debatte, schmabla, was kümmert mich das Ausland? Aber wenn du dir ansiehst, wie viele Englischsprachige jetzt hierher kommen, gerade aus dem Umfeld einerseits der Cypherpunk-Bewegung, dann aber auch aus dem Umfeld, also generell junge, kluge Leute kommen nach Berlin und wohnen hier. Deutschland hat im Moment eigentlich das Potenzial, ganz, ganz vorne in dieser Debatte zu stehen, die die Welt bewegen wird in den nächsten 10, 20 Jahren. So.
Ja, auf
und jeden Fall. Ich finde es auch ganz, ganz wichtig, dass man dann auch möglichst den Diskurs international hält und nicht nur auf Deutsch unsere Feuilletons, uns von unseren Feuilletons bespaßen lässt.
Und ich muss ganz ehrlich dazu sagen, my English is pretty shitty, was ich definitiv auch noch vorhabe zu ändern. Ich will mal irgendwie, so einen Englischkurs oder sowas.
Soll ich nur noch auf Englisch mit dir reden?
Nicht in diesem Podcast.
Außerhalb dieses Podcasts.
Das würde mich in sehr in Verlegenheit bringen. Und sonst würde ich das tatsächlich selber übersetzen, aber ich brauche da definitiv eine Übersetzung. Und diese Übersetzung, da freue ich mich drauf. Also wenn das klappen würde. Also wie gesagt, das ist das zweite Stretched Goal. Die Hörbuchfassung und der Podcast, das ist jetzt unter Dach und Fach. Das bekommt ihr. Das
wer liest
wird
das
gemacht.
Hörbuch?
Wer das Buch liest, das werde ich, also ich rechne damit, dass ich das wohl machen muss, beziehungsweise dass das, glaube ich, das Beste ist, wenn es der Autor macht. Wobei ich da, glaube ich, selber auch nochmal so einen Kurs nehmen möchte, irgendwie, wie man das dann irgendwie gut macht, weil ich da auch, glaube ich, gar nicht so gut bin. Die andere Frage wäre halt, das habe ich mich noch nicht abschließend für entschieden. Vielleicht lasse ich auch einfach die Leute abstimmen. Ja, meine
oh
Leute
ja,
abstimmen.
Lass sammel Vorschläge. Und,
ob ich das lesen soll oder ob das jemand anders lesen soll. Also ich
stimme
mir
für Alan Rickman.
Alan Rickman?
Ja.
Und das ist doch, der spricht doch nicht Deutsch. Ach stimmt.
Ist mir egal, was er spricht.
Also Audio ist erstmal nur für Deutsch drin. Also englisches Audiobook, das wäre dann das dritte Stretch Goal.
Ich glaube,
das schaffen wir jetzt die letzten zwei Tage nicht mehr. Also los, geht los und macht da nochmal Butter da nochmal rein.
Genau, gebt mich ja euer Geld.
Alles.
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 Und den Rest mir.
Und den Rest Marina. Gut, das war die Werbeeinlage und jetzt können wir weiter im Text. Max, hast du Sascha Lobos Text gelesen?
Nein, worum ging's da? Den Text hatten wir ja schon letztes Mal.
Hatten wir schon? Stimmt,
ja, das hatten wir schon.
Ach ja, stimmt, scheiße.
Okay, wenn Sascha Lobo nichts sagt, dann passiert einfach nichts Neues in der Welt.
Du hast auf Sascha Lobos Text geantwortet.
Stimmt, das hat man nicht.
Das hat man
aber nicht. Im Endeffekt habe ich tatsächlich das geantwortet, was ich beim Podcast schon gesagt habe.
Also ich fand, ich habe mindestens ein Problem mit deinem Text gehabt, und zwar mit dem Ende. Und zwar war das sozusagen so ein bisschen die Abschlussfrage, vielleicht auch ein bisschen zugespitzt, aber du hast so ein bisschen, dass du dich fragst, auf welcher Seite Sascha eigentlich steht. Und da habe ich zwei Anmerkungen zu. Zum einen, um welche Seiten geht es denn überhaupt? Also die Seiten wovon? Zum zweiten habe ich ja das Gefühl, dass ihr euch von mehr als einem halben Meter entfernt, also so, wenn man mal sich so ein bisschen weiter wegstellt, eigentlich nicht so unfassbar viel nehmt in eurer Meinung. Also es ist, ihr haltet beide diese Überwachung prinzipiell für böse, der eine für sehr böse, der andere für nur ziemlich böse. Ihr seht beide eine Handlungsnotwendigkeit, der eine, indem man, also was er als Politik bezeichnet hat, also im Sinne von Demokratie, das ist also kein technisch lösbares Problem, wohingegen du, ich weiß nicht, wo du die Lösung genau siehst, aber mein Eindruck bisher war auch eher in einer ja gesellschaftlichen Bewegung, die vermutlich irgendwann in was Politischem münden müsste. Und ich fand, gerade dein Artikel war doch sehr konfrontativ dafür, dass du eigentlich, dass ich das Gefühl habe, dass ihr euch zumindest auf der Ebene, also ich meine, was die ganze Kontrollverlustdebatte etc. angeht, da mögt ihr komplett unterschiedlicher Meinung sein. Aber ja, Multitasking. Und da mögt ihr komplett unterschiedlicher Meinung sein, aber ich habe das Gefühl, dass in dieser NSA-Debatte war zumindest mein Eindruck, geht es im Wesentlichen um Begrifflichkeiten.
Also ich will da jetzt gar nicht allem widersprechen. Ich habe auch tatsächlich in meinem Text auch nicht in allem widersprochen, was Sascha gesagt hat. Ich habe viele, ungefähr die Hälfte der Dinge habe ich eigentlich affirmativ aufgenommen und nochmal ein bisschen umgedeutet, nochmal ein bisschen umformuliert, wie ich das so sehe. Also beispielsweise diese Kränkung und beispielsweise, das habe ich ja durchaus gesagt, ja,
ich habe das so gesehen, dass du das deine
Gegenseite gegenstellst. Das ist richtig, aber ich würde das nochmal ein bisschen anders sehen und so. Also da war auch viel Konstruktives und Anknüpfendes dabei. Bei vielen zentralen Aussagen habe ich widersprochen, und zwar halt diese, das Internet ist kaputt, Rhetorik ist eine, die ich halt absolut nicht teile, und die war sehr, sehr zentral in dem Text, das muss man schon sagen. Und die zweite ist halt,
wobei er jedes Mal sagt,
und das Einzige, wo ich dann wirklich wo ich wirklich so ein bisschen, vielleicht auch ein bisschen mehr als ein bisschen enttäuscht bin, ist halt tatsächlich dieser Schwenk, den er da gemacht hat mit also dieses bei der FAZ zu Kreuze kriechen und widerrufen, ja, und halt genau das so zu inszenieren. Und natürlich hat die FAZ das halt wirklich gierig genommen und gleich nochmal überinszeniert, ja, als die große als das große Schuldbekenntnis von Sascha Lobo und so weiter und so fort und den großen Seitenwechsel. Und das ist etwas, was ich halt sehr schade finde, weil die FAZ dann durchaus seit Jahren eine gewisse Agenda verfolgt. Und das kann man, finde ich, auch nicht abstreiten. Und diese Agenda ist im Endeffekt nichts anderes als die alte Leier von das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein, ja.
Also ich,
und
ich,
dafür haben sie sich jetzt wechselnde Protagonisten gefunden irgendwie, und jetzt der Morozov, der dann halt immer dafür schreibt, und jetzt hat sich dort auch noch irgendwie Sascha Lobo mit eingereiht. Und ich finde das einfach ungeil, und das ist halt tatsächlich, und da würde ich auch sagen, das ist die Seite, wo ich auf der anderen Seite stehe. Also das ist etwas, wo ich dann sage, nee, da bin ich absolut anderer Meinung. Schirmacher kam immer die ganze Zeit mit diesem ganzen Quatsch mit irgendwie wir brauchen ein europäisches Google, und hat dem René Obermann irgendwie ein Forum nach dem anderen geboten für seine Schlandnet-Ideen und so weiter und so fort. Und diese ganzen Quatsch, ja. Sorry, nein, wenn wir da hingehen, dann bin ich auf der anderen Seite. Dann sind wir Gegner. Und so ganz klar wird das bei Sascha nicht, weil er halt bei den zentralen oder bei den wichtigen Themen völlig im Ungefähren bleibt, nur irgendwelche Bullshit-Wörter in den Raum wirft, Internetoptimismus, Dezentralisierung, und das ist mir zu wenig. Also wenn er diesen Schwenk da auf diese FAZ-Richtung halt vollführt, dann erwarte ich, und so habe ich das auch geschrieben, dann erwarte ich, dass er dann präzisiert, wenn er seine Forderungen erhebt, weil ich nicht mehr sicher sein kann, dass wir auf derselben Seite stehen.
Naja, also ich habe ehrlich gesagt bei Schirmacher habe ich das Gefühl, dass er im Wesentlichen probiert, einen Platz, also mag sein, dass da irgendwo noch eine Agenda drin steckt, aber ich habe das Gefühl, er probiert, was so Gegenposition zu haben. Also es gibt, also was wir vorhin hatten, dieses, dass es nicht auf die ausgeglichene Meinung kommt, sondern auf die zugespitzte Meinung, dass er schon probiert, die eine Meinung klar zu haben und die andere Meinung aber auch vertreten zu haben. Also ich meine, du hast ja durchaus, also du hattest ja mal deinen FAZ-Blog, und das ist ja, bist ja nicht losgeworden, weil die FAZ nicht mehr wollte, sondern das war ja, also ich, du hättest ja durchaus jetzt auch Teil der Stimme sein können, wenn er nicht die Vorgeschichte gewesen wäre.
Ehrlich gesagt, wenn ich die Entwicklung der FAZ seit dieser Zeit anschaue, was diese Debatte angeht, dann bin ich mir sicher, dass wenn jetzt dieser Konflikt, wie wir ihn gehabt haben, nicht gekommen wäre, dann wäre der Konflikt auf anderer Linie gekommen. Dann wäre der Konflikt wahrscheinlich irgendwann auf der inhaltlichen Ebene gekommen. Ich weiß nicht, also ehrlich gesagt, ich weiß nicht, dass ich diese Stimme, die ich derzeit habe und die ich derzeit repräsentiere, heute noch in der FAZ erstens so geduldet worden wäre. Da bin ich mir nicht so sicher. Und ich bin mir auch nicht sicher, ob ich noch unter diesem Label heute noch publizieren wollen würde. Das kann ich auch nicht sagen. Also übrigens, das ist schon.
Habe ich aus ähnlichen Gründen auch meinen FAZ-Blog so. Tatsächlich, also ich hatte da ganz ähnliche Überlegungen. Ich hatte ja auch einen FAZ-Blog und ich hatte auch so ganz, ganz ähnliche Überlegungen, wo ich plötzlich gesehen habe, wer da alles mit reingenommen wird. Und dass das ganz, ganz systematisch passiert, wurde mir das irgendwann so total gruselig. Also das und die Tatsache, dass ich zu der Zeit nicht so regelmäßig schreiben konnte. Aber das war so ein bisschen, so habe ich gedacht, okay. Das war auch jetzt schon ewig her, dass ich das auch gehört habe.
Also das FAZ-Blog war damals ein wichtiges Ding und das hat mich definitiv weitergebracht. Und damals, als diese Debatte überhaupt losging, das war ja damals, als Schirmacher das Payback rausgebracht hatte, das halt schon auch einen gewissen Schlagseite hatte.
Kann jemand bitte Blumenkraft ersetzen beim Shownote schreiben? Bitte, bitte in die pad.shownotes.ds/doc/wir-müssen-reden78. Bitte in die Shownotes. Vielen Dank. Bitte. Blumenkraft ablösen. Vielen Dank.
Das wäre total super, wenn wir Shownotes hätten. Hallo. Ja.
Okay. Vielen Dank. So, okay, bitte weiter erzählen.
Ja, also jedenfalls.
Das passiert bei Jörg auch. Wer schreibt bei Jörg die Shownotes?
Ich weiß gar nicht, wer schreibt bei Jörg.
Ich würde sagen Redaktion.
Das ist ja auch eine Entwicklung und damals war das halt noch nicht so, sag ich mal, prädispositioniert, so als ich dort geschrieben habe. Da war, sag ich mal, die Debatten und der Debattenausgang war noch ein bisschen offener. Da war natürlich, Schirmacher hatte eine gewisse konservative Haltung, die natürlich auch nicht ungewöhnlich ist für jemanden, der aus dem Print kommt, ja. Und bei der FAZ. Mittlerweile habe ich aber tatsächlich das Gefühl, dass er halt so seinen Weg gefunden hat und seine Agenda gefunden hat. Und ich sehe da jedenfalls eine Agenda drin. Das mag vielleicht der andere, ein oder andere halt anders sehen und durchaus sagen, das ist eine durchaus breit geführte Debatte ist. Aber wenn ich mir angucke, wer sind dort die Hauptprotagonisten, die dort immer wieder schreiben, also die dort regelmäßig schreiben, und zwar über diese Themen, dann sind das halt nur ausschließlich Morozov, dann ist das Konstanze Kurz und dann ist das Frank Rieger.
Aber Konstanze Kurz und Frank Rieger sind jetzt auch nicht direkt als Feinde des Netzes anzusehen.
Nein, das will ich jetzt auch gar nicht sagen. Ich glaube auch nicht, dass man das so einfach sagen kann, dass es das jetzt Feinde des Netzes sind, sondern es ist eine bestimmte Vorstellung vom Netz und wie es sein sollte und wie es funktionieren sollte, die dort zur Agenda gesetzt wird. Also ich bin mir, also keiner, natürlich Schirmacher nicht und alle anderen würden jetzt nicht das Internet abschaffen wollen. Auch Morozov, nicht mal Morozov will das Internet abschaffen, ja. Aber es ist halt eine bestimmte Denkrichtung und eine bestimmte Idee von Internetregulierung, die dahinter steht, die doch bei allen relativ strukturgleich ist. Und wenn sich dort Sascha jetzt einreiht, dann ist das, finde ich das problematisch, weil das halt definitiv das ist, wogegen ich dann wiederum kämpfen würde.
Okay. Also ich habe ich fand deine Erwiderung tatsächlich, ich fand da einiges auch sehr bedenkenswert dran, gerade in Bezug auf Saschas Position. So dieses, wo er da irgendwie gesagt hat, dass die Geheimdienste gestärkt werden müssen. Ich habe mir seitdem auch, hat er ja so eine kleine Medientour gemacht, also er war ja bei Breitband bei dieser Sendung.
Das habe ich nicht gehört, hast du das gehört?
Das habe ich gehört. Eigentlich wesentlich spannender fand ich hier Logbuch Netzpolitik, wo man jetzt wahrscheinlich dann doch wieder drüber streiten kann, aber also zumindest für mich eine Position rüberkam, die bedenkenswert, also die jetzt nicht abwegig ist. Ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass er diese und
er hat sich dann noch mal ein bisschen besser erklärt.
Also genau.
Er hatte dann noch mal ein bisschen mehr Raum, noch mal genauer zu erklären, was er damit meint und konnte dann auch einiges relativieren, abschwächen.
Und ich fand einiges daran sehr schlüssig und ich fand einige Punkte durchaus auch gut. Also ich finde zum Beispiel, was ich sehr, sehr, sehr wichtig Punkt ist, ein Punkt, der überhaupt nicht so richtig auftaucht, inklusive bei ihm selber nur relativ wenig, nämlich, aber der trotzdem auftaucht, ist halt dieser Punkt der Dezentralisierung, dass das sozusagen erstrebenswert ist. Und das bezieht sich jetzt, dass das bei Social Networks jetzt vielleicht nicht so super perfekt funktioniert mit der Dezentralisierung, okay. Aber so bei anderen Diensten, die wir auch so den ganzen Tag über nutzen, finde ich, ist das, wer so, ich habe hier zu Hause meine eigene Infrastruktur und ich habe dann mein Telefon, was direkt auf diese Infrastruktur drauf zugreift, ohne dass dann auch mal irgendwie ein Server zwischendurch ist, finde ich schon erstrebenswert, einfach weil weniger Daten bei abfallen. Und diese ganzen Punkte. Also ich finde, es ist durchaus in dem, was er sagt, einiges Intelligentes dabei. Das ist jetzt alles auch nicht irre Neues, also das ist jetzt aber...
Wie gesagt, ich würde fordern, dass er das auch konkretisiert hat ein bisschen, also... Aber sag mal, hast du den Text dann gelesen?
Gestern beziehen, sehr gut, vielen Dank.
Nein.
Nein, du hast ihn nicht...
Um ehrlich zu sein, ich bin es auch... ich weiß, dass das Feuilleton irgendwie total wichtig ist für die öffentliche Debatte. Und ich lese es ja auch hin, also ich lese es auch wirklich gerne, wenn ich Zeit habe. Wenn ich keine Zeit habe, ist das somit das Erste, was hinten überfällt, weil ich bin ein bisschen müde. Ich habe es mitbekommen, als ich auf der Einbruch der Dunkelheit-Konferenz war, wo wir uns ja auch getroffen haben, wo auch so das Hauptjahrestreffen des Feuilletons zu diesem Thema zustande kam. Es sind halt dieselben Menschen, die über dieselben Dinge schreiben, die von denselben Menschen gelesen werden, die immer wieder die gleichen Argumente austauschen und das pendelt sich auch ein zu einer Choreografie, die einfach durch ihre Gewohnheit schon angenehm geworden ist. Hm. Aber wir kommen nicht weiter. Und vor allem verlassen wir diese Kreise auch nicht. Das ist ein...
Aber das war ja tatsächlich, diese Einbruch der Dunkelheit-Konferenz war ja eigentlich der Versuch, Kreise zu durchbrechen, und zwar, also beziehungsweise Kreise zusammenzubringen. Und das sind halt einerseits diese feuilletonistischen... diese Kulturwelt, ja. Mit der Netzwelt, ne? Das war so ein bisschen dieser Versuch, glaube ich, von dieser Einbruch der Dunkelheit.
Ja, aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass es inzwischen auch ein Netzfeuilleton gibt. Das ist halt das Ding. Also wir haben inzwischen auch eine Kreise von Netzintellektuellen, die genauso wie Kulturintellektuellen sich treffen und schreiben, die sich halt übers Netz unterhalten. Und es stimmt, dass diese beiden Bereiche jetzt vernetzt werden, aber es ist wahrscheinlich auch sehr, sehr förderlich, aber es dringt trotzdem nicht in Bereiche vor, wo Leute sitzen, die anders denken, die nicht, denen es nicht um intellektuellen Austausch auf Metaebene über Themen geht, sondern die vielleicht ganz praktisch sind. Was ich zum Beispiel ganz nett finde, sind Leute, die das, wonach wir gerade suchen, für ihre tägliche Arbeit brauchen. Mhm. Nimm beispielsweise Anarchisten. Du musst ihr Ziel nicht verfolgen, aber sie wissen ganz genau, was es heißt, irgendwie einerseits Dezentralisierung, andererseits Arbeitsteilung zu organisieren und das Ganze auf egalitärer Ebene und ohne, dass der eine Herrschaft über den anderen gewinnt und so weiter. Das sind doch alles die Themen, über die wir uns die ganze Zeit unterhalten.
Ja, okay, aber Anarchisten, das sind dann vielleicht in Deutschland irgendwie 5 oder 6.
Aber diese 5 oder 7.
Giro auch.
Ja, dann passen die doch gut an einen Tisch. Dann passen die doch gut an einen Tisch. Dann lad doch mal diese
Anarchisten Sachen in meiner Wohnung?
Nein. Nein. Oder du kannst auch in völlig andere Bereiche gehen.
Ich spannend fände,
Anarchisten wirklich,
Bier holen? Ist wirklich Arbeitslose.
Arbeitslose?
Arbeitslose, ja. Ich glaube...
Arbeitslose, oder?
Ja, Hartz-IV-Empfänger. Ich glaube, dass man mit dem Netz und mit Hilfe des Netzes unglaublich geile Tools für Hartz-IV-Empfänger machen könnte. Man könnte Formularausfüllhilfen machen, man könnte sehr, sehr einfache Click-Through-How-Tos machen, wie man beispielsweise irgendwie irgendwelche Sachen berechnet und so weiter und so fort. Diese Leute sind einem unglaublichen Formularmonstrum. Also das ist ja etwas, wovor ich sowieso sehr, sehr viel Respekt habe. Ich habe eine große Formularfobie.
Du meinst, man könnte Hartz-IV-Empfängern das Leben leichter machen, indem man diese ganzen Dinge online gestaltet.
Ja, also nicht nur online, sondern tatsächlich auch noch irgendwie sowieso vereinfachen, dass jeder mit so 3 Klicks halt irgendwie da sein.
Ich glaube, du hast den wesentlichen Punkt nicht verstanden, wofür diese Formulare da sind. Sie sind dafür da, Leute genau wie es bei dir der Fall ist, abzuschrecken, damit sie nicht irgendwelche Leistungen in Anspruch stellen.
Das ist doch das Schöne. Also man könnte doch mithilfe des Netzes diese Abschreckung,
ach so, du meinst,
diese Abschränkung senken.
Formulare unabhängig von dritter Seite diese Formulare automatisch ausfüllen.
Genau, also das heißt, du hast dann nur irgendwie dann deine drei Buttons so, ja, keine Ahnung, wie komplex man das dann gestalten sollte, aber dann halt ja, irgendwie sehr, sehr vereinfachend, hast du deine drei Buttons und hinten aus dem Drucker kommt dann halt ein fertig ausgefülltes Formular.
Das trägt, ja, das ist zwar ein bisschen ein anderes Thema, weil es halt eine konkrete Hilfe eher ist für Leute, ja, aber ich
aber auch, Vernetzungsgeschichten, die man damit organisieren kann. Ne? Also ich glaube, dass halt beispielsweise vernetzte Hartz-IV-Empfänger auch eine politische, ganz andere Möglichkeit plötzlich haben. Ja. Und ich glaube, weißt du, wenn wir es schaffen würden, mit Hilfe von Tools, Vernetzung und dem ganzen Scheiß, Hartz-IV so umzudeichseln, dass es halt plötzlich menschenwürdig und funktionabel ist für den Einzelnen, dann haben wir doch schon sowas wie ein bedingungsloses Grundeinkommen. Und dann würde ich wirklich mich auf die Straße stellen dann würde ich mich vor den Edeka stellen mit einem Stand, ja, und würde Leute für Hartz IV werben. Würde ich sagen, pass mal auf, wie viel verdienst du? Ich rechne dir mal aus, mit nur 20 Euro weniger, ja, bräuchtest du diesen Scheißjob nicht mehr machen. Komm zu uns ins Hartz IV-Land.
Ja, was übrigens in der Tat sehr, sehr traurig ist. Meine Mama arbeitet so, die arbeitet tatsächlich, also wenn sie nicht arbeiten würde, würde sie exakt das gleiche Geld kriegen. Sie arbeitet nur aus Prinzip.
Ja, und das ist doch aber Quatsch. Das ist doch Quatsch. Wir müssen diese Menschen davon abbringen, zu arbeiten.
Nein, Moment, meine Mama arbeitet sehr gerne. Ja, sie fühlt sich dem Land verpflichtet, weil es sie aufgenommen hat, ihr Asyl gegeben hat, sie irgendwie ihr auch lange Jahre Geld gegeben hat, während sie kein Deutsch konnte und jetzt gibt sie das sozusagen zurück. Aber ich meine, gut, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass Hartz IV, egal wie bequem es wird, niemals ein Ersatz für ein bedingungsloses Grundeinkommen sein wird.
Das ist richtig. Aber wir würden halt mit sowas irgendwie einen Weg dahin, einen Schritt dahin machen. Und ich fände es einfach geil, als politische Aktion, Leute für Hartz IV zu werben. Ja, das finde ich einfach geil.
Das ist schon ziemlich cool.
Die Piraten sollten das nicht machen. Ich glaube, das würde bei der BILD ganz schlechte Schlagzeilen
sein. Ja, ich glaube, ohne Scheiß, die BILD würde dir so aufs Dach steigen. Das wäre so der Hammer. Ich finde das so schön.
Ja. Allein dafür würde ich es machen.
Ja.
Aber ich habe neulich tatsächlich sehr viele Diskussionen geführt über diese Aktion, die Piraten gemacht haben, nämlich die Büro-Durchwahlen von Hartz-IV-Sachbearbeitern zu veröffentlichen.
Oh ja, sehr, sehr geil.
Genau sowas.
Also. Super mega geil fand ich Argumentationsketten von unseren eigenen Parteileuten, die gesagt haben, ja, aber wir sind doch die Datenschutzpartei. Ich spontan unterm Tisch gelegen habe. Du hast recht, wir müssen absolut diese Daten dieser öffentlichen Behörde schützen.
Also ich fasse nochmal kurz zusammen, worum es hier geht. Und zwar Ämter machen es sehr, sehr schwer, also die Sozialämter machen es sehr, sehr schwer, dass man sie erreichen kann. Es gibt nämlich, also die einzelnen Klienten heißen sie ja, glaube ich, offiziell. Also Hartz-IV-Empfänger kriegen nämlich keine direkte Durchwahl ihres jeweiligen Sachbearbeiters, sondern kriegen irgendeine zentrale Hotline-Nummer. Es ist keine 0180-Nummer, ne?
Ist es.
Ernsthaft?
Ist es ernsthaft, ja. Also meistens schon. Es sind ja natürlich verschiedene, weil das jeweils von den Kommunen. Aber es sind meistens 0180-Nummern.
Okay. Also es sind relativ teure Hotline-Nummern. Jetzt nicht die allerteuersten, aber relativ teure. Und da kann man dann selbstverständlich nicht mit seinem Sachbearbeiter sprechen, sondern man kann seine Nachricht hinterlassen und dann wird sie eventuell eines Tages bearbeitet werden. So, jetzt haben sich einige Piraten hingesetzt und haben per Informationsfreiheitsgesetz diese direkten Durchwahlen von den einzelnen Sachbearbeitern rausgeholt, sodass, um eine Webseite zu schaffen, auf der man nachschlagen kann, wer ist mein Sachbearbeiter und den direkt sozusagen mit seinem Problem belangen zu können, was sein Job ist. Da sind die Sozialämter, also teilweise haben sie es hingenommen.
Teilweise haben sie sogar aktualisierte Listen geschickt mit einem Dank für unsere Arbeit.
Okay.
Aber also sehr Einzelfälle.
Aber es gibt da halt auch so diese, oh Gott, ihr habt da irgendwas veröffentlicht, Urheberrecht, weiß der Teufel was
ist für Argumentation. Diese Nummern sind urheberrechtlich
geschützt. Diese Telefonnummer ist urheberrechtlich geschützt, genau. Würd mich ehrlich gesagt nicht wundern, wenn das auch noch
das
kommt.
Das stimmt, darauf warte ich auch noch.
Sozusagen diese Telefonnummer für Hartz-IV-Empfänger zu veröffentlichen, damit der Zugang einfacher wird.
Genau, es gibt tatsächlich sehr, sehr sehr echte Fälle, wo man sehr schnell eine Entscheidung von seinem Sachbearbeiter braucht.
Ja.
Zum Beispiel beim Anmieten einer Wohnung.
Mhm.
Ich hatte das auch mal, ich habe einen jungen Menschen betreut, für den ich verantwortlich war, und da brauchten wir dringend eine Auskunft, und die Sachbearbeiterin war nicht persönlich zu erreichen, wurde aber dann schriftlich informiert.
Also sie hat irgendwann einen Brief bekommen?
Sie hat irgendwann einen Brief bekommen. Das Problem war natürlich, war es dann einfach zu spät.
Natürlich.
Und da geht es um ganz, ganz reale und auch teilweise sehr große Probleme. Und ich glaube, was man so ein bisschen an der Aktion verstehen muss, ist, ich möchte ja gar nicht diese armen, armen Leute bei ihrer Arbeit stören. Ja?
Mhm.
Also wenn es sie so furchtbar stört, dass sie ein Telefon in ihrem Büro stehen haben, dann ist es ja vielleicht in erster Linie falsch, dass sie ein Telefon in ihrem Büro stehen haben. Aber wenn ihnen diese Arbeit so gar nicht passt, dann könnte man doch vielleicht zum Beispiel eine Stelle einrichten, die vorläufig Dinge genehmigen kann. Wo dann der Sachbearbeiter nochmal kommt am Montag, wo drüber guckt und das bestätigt. Aber so eine Veränderung wäre doch schon sehr zu Nutzen des Klienten. Im Prinzip setzen wir damit ja die Ämter unter Druck, ein funktionierendes System zu schaffen. Wir sagen, okay, also wenn das für euch nicht funktioniert, dass euch eure Klienten anrufen, für die ihr verantwortlich seid und was euer Job ist, wenn das für euch so gar nicht funktioniert, dann richtet doch bitte ein System ein, das funktioniert, das aktuelle geht halt nicht. Also das sind so die kleinen Dinge, wie wir die Welt hacken. Weshalb ich die Piraten übrigens auch noch nicht aufgegeben habe.
Ja, und das ist tatsächlich, geht auch relativ stark in die Richtung, die ich jetzt hier, also vorhin gesagt habe, was ich an den Piraten gerade auf regionaler Ebene und hier in Berlin so toll finde, dieses Systemadministrator-Denken im besten Sinne. Nämlich, wir erkennen hier ein System. Wie kann man denn dieses System optimieren? Und das erstmal relativ unabhängig von irgendwelchen politischen Gedanken zu sehen, sondern wie biegt man das alles hin? Mhm. Und ich finde, das ist... so eine Aktion ist da einfach toll. Das stimmt. Das ist, macht echt viel her.
Und von sowas müsste es viel mehr geben, ne? Also es ist, glaube ich, der größte, sag ich mal, der Repressionsapparat, von dem die meisten in diesem Land betroffen sind, ist das Arbeitsamt einfach. Es ist die Arbeitsagentur. Und das sind Dinge, wo man, glaube ich, finde ich, auch als Pirat oder als Aktivist, als Nichtsaktivist, auch gerade als Überwachungsaktivist, finde ich, eine ganze Menge konkret an Überwachungsdruck und an konkretem Leidensdruck adressieren kann und auch konkret lösen kann. Ne? Also gegen die NSA kämpfen ist halt schwierig, das wissen wir. Aber die ganz alltägliche Überwachung, die ganz alltägliche sich nackig machen müssen von Leuten, die halt nicht privilegiert sind, die oft eine schlechte Ausbildung haben, die einen Migrationshintergrund haben etc. durch Hartz IV, das ist etwas, wo man nicht nur ansetzen kann, sondern wo halt tatsächlich jeden Tag auch sehr, sehr viel Leidensdruck ist. Und da kann man ganz viel politische Arbeit investieren und da kann man, glaube ich, auch eine ganze Menge Dankbarkeit ernten, wenn man diese Leute adressiert. Und ich glaube, wenn ich Piratenpartei wäre, dann würde ich den Linken diese Zielgruppe wegnehmen. Und zwar, indem ich ihnen wirklich ganz konkrete Hilfeleistung gebe. Ich glaube, das wird auch ganz...
Ehrlich, ganz konkrete Hilfeleistung? Man hat auch manchmal das Gefühl, dass, also ich meine, CDU hat doch nun wirklich kein Problem damit, Hartz-IV-Empfängern ins Gesicht zu schlagen, und trotzdem gibt es noch hinreichend viele Leute, die sie da wählen.
Ich glaube, da geht eine ganze Menge. Also das ist einfach.
Ich finde, man sollte das eine machen, aber das andere nicht sein lassen. Deswegen, also es sollte keine Entweder-oder-Entscheidung sein, sondern es ist beides wichtig. Und das ist man sollte auch das eine gegen das andere nicht ausspielen. Also man kann sich durchaus gegen die NSA sein und trotzdem dafür sein, Hartz IV zu hacken.
Genau, man kann gegen die NSA sein, aber wie heißt das irgendwie? Think global, act local. Ja?
Übrigens, also, wenn wir wirklich gegen Überwachung sind, könnten wir auch eigentlich gegen die Vorratsdatenspeicherung vorgehen.
Das ist auch ein sehr naheliegendes Thema.
Also, ich meine nur, wir sprechen, es ist erstaunlich, wie Deutsche es schaffen, sich gleichzeitig völlig gegen die NSA zu empören und dann aber mit über 2/3 Parteien zu wählen, die eine Vorratsdatenspeicherung durchsetzen. Das ist also, diese Schere im Kopf muss man erstmal hinkriegen.
Naja, nee, aber so schwer ist die nicht, weil das ist doch genau diese, das sind ja unsere und nicht die anderen Denker.
Ach so, ja, ich bin auch viel beruhigter, wenn mein eigener Staat, der mir die Polizei vor die Tür stellen kann, mich ausspioniert ist, wenn das die USA tun.
Also das ist, ich bin ja diesen, in den USA habe ich gar keine Chance zu wählen, in Deutschland habe ich immerhin Wahlrecht, also hier habe ich immerhin eine Chance.
Ja, theoretisch, aber in Deutschland ist auch die Polizei für mich verantwortlich.
Nee, das ist mir absolut klar, aber ich meine, machen wir uns nichts vor, aus den NSA-Daten in Zweifelsfall kommt die deutsche Polizei da.
Ja, natürlich, die kommt genauso.
Also ich, das war ja heute diese es gab ja diese Angry Birds.
Also du glaubst, dass die deutsche Polizei auf Anfrage einfach bei den NSA-Daten bekommt?
Also heute gab es ja diese berühmte Angry Birds, bla bla bla, die sammeln genau. Daraus die Spiele. Was
wie
er dabei
ich ja meinte, im Vorhinein gegen das Schweinesystem kämpfen und hintenrum die Daten schnüffeln, ne? Also.
Stimmt, irgendwie hat das noch was. So, was jetzt Heise daraus geholt hat, ist jetzt dieses, ich weiß nicht, Squeezy Dolphin oder wie das auch immer hieß. Also das hier, jetzt GCHQ,
GCHQ, ja.
Die sind nur so geheim, weil ihren Namen niemand aussprechen kann.
Ansonsten wären die total echt transparent, aber die haben schon eine Image-Kampagne.
Man kann die nicht mal vernünftig gucken.
Man kann sie nicht, genau. Dass sie sozusagen, dass sie da YouTube-Videos auswerten und diese Quellen auswerten, um mögliche Proteste vorherzusagen in irgendwelchen arabischen Drittstaaten. Wo ich doch spätestens, also falls sie das bis heute nicht hatten, wird doch heute die deutsche Polizei sagen, warum haben wir das nicht für unsere Proteste? Also es ist doch wirklich, das ist doch, also ich glaube nicht, dass sie das nicht auch hier einsetzen.
Die Schanzenflora-Proteste hatten irgendwelche Vorlaufbewegungen auf YouTube?
Oder in irgendwelchen Facebook oder in irgendwelchen, ja natürlich, wo denn sonst? Wo sollen sich denn Demos organisieren?
Auf YouTube?
Also per Schneckenpost.
Also es ist ja so, dass in diesen
Also zumindest scheint das ja britische Geheimdienst zu glauben, dass sich Proteste auf YouTube und Facebook organisieren.
Das passiert ja auch sicherlich, aber nicht überall gleich. Also das sind ja sehr, sehr unterschiedliche Strukturen, von denen wir reden.
Ich glaube das nicht.
Also ich weiß das beispielsweise, weil ich halt ziemlich vielen arabischen Leuten auch folge, also so aus dem arabischen Frühling. Dort gehen halt ständig irgendwelche YouTube-Videos rum, die ich nicht verstehe, weil dort halt irgendwelche Leute halt irgendwelche Aufrufe machen.
Okay.
Da wird halt wirklich kommuniziert darüber, ne? Also das sind halt wirklich so, dass die Leute stellen sich vor ihre Webcam oder ihr Handy oder so wie auch oder machen dort die Aufrufe und so organisieren sich dort tatsächlich Proteste.
Und wie organisiert sich das hier?
Hier hast du halt die autonomen Netzwerke und die Antifa und so weiter und so fort, die haben ihre ganz eigenen Kommunikationsstrukturen.
Aber wenn's Massenphänomene
werden. Die haben ganz eigene Kommunikationsstrukturen. Die benutzen nicht YouTube dafür. Also das heißt,
aber sie müssen doch ab einem gewissen Punkt, wenn du eine Masse erreichen willst, dann musst du die Massenmedien nehmen. Und das sind halt nicht irgendwelche autonomen Untergrund-E-Mail-Listen, in denen Piggy 28 über ihr
und zumindest sondern, jetzt zu ACTA-Demos und
ja genau Dresdner sowas.
Also ACTA ist ein Unterschied, ja klar.
Und ich glaube, das ist auch bei anderen. Ich glaube, das ist beim Castor-Protest kein bisschen anders. Das sind die gleichen Medien, die wir alle kennen, weil wenn wir sie nicht kennen werden, dann werden sie als Propaganda oder als Mobilisierungsmedium ungeeignet.
Aber Moment, wir reden hier wirklich darüber, dass ein Geheimdienst einen öffentlichen Aufruf zu einer Demo mitschnüffeln könnte. Das ist in meiner Welt völlig okay, das dürfen die auch machen. Womit ich eher ein Problem habe, ist, dass Auslandsgeheimdienste halt in unserem privaten Stuff rumwühlen und dann haben Auslandsgeheimdienste ja untereinander Verträge. Und teilen untereinander Daten. Und es muss nicht mal direkt sein, dass die NSA und die BND meinetwegen zusammenarbeiten, sondern es kann auch sein, dass die NSA mit Frankreich zusammenarbeitet und der BND mit Frankreich zusammenarbeitet. Und auf dieser Schiene kriegt der BND dann die Daten. Aber das passiert.
Also, wie gesagt, wenn der Geheimdienst irgendwelche Spionage in anderen Ländern oder, also, aber ich glaube nicht, dass, also ich glaube, diese Instrumente, oder ich gehe stark davon aus, dass diese Instrumente auch im Zweifelsfall gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt werden. Natürlich. Und das halte ich dann, ist dann natürlich ein Instrument, um diesen Protest abzuschwächen. Also sie werden sicherlich nicht einfach nur sagen, ah, da entwickelt sich ein Protest gegen unsere Politik, da sollten wir mal die Straße rechtzeitig sperren, damit die auch protestieren können, sondern das wird natürlich dazu führen, dass sie gegen diesen Protest vorgehen.
Ja, das ganz, ganz Klügste, was die machen können, ist halt irgendwie Zwiespalt sehen, ist halt im Vorhinein schon irgendwie...
Was auch immer.
Ja, klar.
Und insofern halte ich das, finde ich...
Ich würde auch nochmal ganz kurz widersprechen, weil ich halte das tatsächlich für ein Problem, dass auch die öffentliche Kommunikation abgehört wird, also beziehungsweise überwacht wird, in dem Maße, wie dann beispielsweise dann die einzelnen Leute, die beispielsweise zu einer Demo aufrufen oder so etwas, dann auch tatsächlich Repressionen dadurch erfahren, dass sie das getan haben.
Ja, klar.
Und das ist ja, davon gibt es halt ganz, ganz viele Beispiele heutzutage schon. Und das ist das, was ich halt immer auch versuche stark zu machen. Diese ganze Idee, die halt aus der Überwachungsbewegung kommt, dass es bei Überwachung immer nur um Privatsphäre ginge, läuft halt total fehl. Und zwar genau dort. Ja, genau dort sieht man das. Weil wir halt auch öffentliche Wesen sind, weil wir auch öffentlich kommunizieren und weil wir auch öffentlich kommunizieren wollen, ja, und zwar und dort auch nicht uns den Mund verbieten lassen oder irgendwie eine Schere im Kopf haben wollen, ja. Genau deswegen müssen wir halt mehr als nur die Privatsphäre retten, sondern wir müssen halt versuchen, das Überwachungsregime dort in seinen Mitteln zu beschneiden, uns wegen Äußerungen, und zwar egal, ob sie in einer E-Mail passieren oder in einem Tweet oder in einem YouTube-Video, zu drangsalieren. Das ist das Problem.
Ja, das stimmt. Natürlich. Also, wir müssen uns nicht darüber unterhalten, dass sowohl die Überwachung des öffentlichen wie auch des nicht öffentlichen Raums problematisch ist.
Genau, das ist halt wirklich ein falscher Bias in der Überwachungsbewegung, dass das nicht gesehen wird.
Du meinst vermutlich in der
Anti-Überwachungsbewegung.
Überwachungsbewegung wird das, glaube ich, relativ klar gesehen. Das ist
der Witz ist doch, dass wir halt in verschiedenen Hinsichten halt schon öffentlich leben. Ne? Ja. Das ist ja diese ganze Post-Privacy-Debatte. Und da gehörst du ja auch mit dazu.
Niemand weiß was über mich. Ich erzähle so viel über mich, dass alle glauben, alles zu wissen. Und dadurch wissen sie den eigentlich wichtigen Stuff überhaupt nicht.
Also teilweise beispielsweise hast du ja auch schon über deine Tabletten, die du
nimmst. Bleiben sie gleich nach der Werbung, dann
du nimmst, geschrieben. Und da würde jetzt beispielsweise die Datenschützer auch schon wieder teilweise sagen, oh, und wenn das die Versicherung liest.
Wenn die Versicherung liest, dass ich Tabletten nehme, oh mein Gott, sie könnte auch lesen, dass sie mir diese Tabletten finanziert hat.
Ja, das ist, aber jetzt mal,
Ja, klar.
Leitmedium hatte und bei uns im Podcast auch ein schönes Beispiel gemacht, dass er halt immer gerne Essensfotos postet und er hat halt Übergewicht, ja, und wie ist das jetzt irgendwie die Versicherung, die dann halt einfach trackt, welche Essenssachen du postest, könnte sie halt Rückschlüsse davon geben, wie dein Lebenswandel ist und dass sie halt dann dich deiner Versicherungspolice hochstuft.
Das ganz Interessante ist, dass die Versicherung, also in Deutschland ist das gar kein so großes Problem, denn wenn du gesetzlich versichert bist, bist du gesetzlich versichert und dann zahlst du den Beitrag, den du so oder so zahlst. Was ich an Deutschland speziell wahnsinnig entspannt finde und richtig.
Ja, genau. Und ich finde, wir sollten das nochmal ein bisschen krasser machen. Also da kommt dann wieder meine Idee der Plattformneutralität. Wir brauchen halt so eine wirklich sehr, sehr Plattform. Also gerade dadurch, dass, weil so viele Informationen über Gesundheitsdaten und so weiter und so fort im Umlauf sind und Lebenswandel, brauchen wir definitiv ein plattformneutrales Gesundheitssystem.
Ein plattformneutrales Gesundheitssystem wäre ein System, in dem es keine Privatversicherten gibt.
Genau. Und diese Zweigliedrigkeit, die müssen wir definitiv loswerden. Wir brauchen ein solidarisches und ein plattformneutrales Gesundheitssystem. Und das ist die Antwort auf Patientendaten und auf irgendwelche anderen Datenschutzbedenken und eben nicht zu glauben, dass man jetzt irgendwie wir jetzt nur noch unsere Essensfotos nur noch verschlüsselt kommunizieren oder sowas.
Wisst ihr übrigens, wie gut das ist, dass wir gerade podcasten? Ich lese gerade, Twitter ist kaputt.
Das finde ich gut.
Twitter ist kaputt. Ich folge jetzt 700 Leuten, denen ich gerade noch nicht gefolgt bin.
Was?
Ja. Das hat mich auch gerade überrascht. Habe auch gerade mein Passwort nochmal geändert, aber ist anscheinend nicht nur bei mir so. Also
meine, ich folge nur 721 jedenfalls.
Twitter spinnt.
Also ich folge Twitter nach wie vor nur meinen 576 engsten Freunden.
Und wenn irgendjemand...
Twitter, go home, you're drunk.
Wenn irgendjemand glaubt, das hätte nichts mit der NSA zu tun. Das sind kurze Störungen in den Kabeln, während sie getappt werden.
Also immer wenn irgendwie so Twitter, Facebook oder Google einen Schluck auf haben, dann stelle ich mir immer irgendwie so vor, dass da jetzt gerade eigentlich nichts anderes passiert, als dass jetzt die technologische Singularität zum Bewusstsein erwacht, ja. Und halt so plötzlich so irgendwie so aus diesem riesengroßen Server vernetzten Farm dann halt irgendwie plötzlich sich so ein Geistesblitz durchzuckt, ja, und dann irgendwie alles durcheinander gerät, weil plötzlich sich es
Katzen
zum Leben
sind wirklich voll toll.
Es Leben, genau. es sich selbstbewusst wird, ja.
Ja, genau das. Ich muss übrigens auch sagen, ich habe sehr gelacht, weil Jauch hat Kornblum immer wieder sowas gesagt wie, ja, die Technologie, die erstarkt, die Technik erstarkt und Deutschland braucht die USA mehr denn je, um sich vor der Technologie zu schützen. Denn die Technologie, wenn wir uns jetzt nicht dagegen wehren und wenn wir sie nicht unter Kontrolle kriegen, dann wird die Technologie irgendwann uns alle beherrschen. Mhm. Und ich fand das so ein sehr interessanter Einsatz, der aber auch in der gesamten Diskussion und in der öffentlichen Debatte immer wieder auftaucht. Technologie wird vermenschlicht und zum Subjekt gemacht.
Also, irgendjemand hat das Root-Passwort für Skynet. Das ist einfach gar kein...
Also wirklich so, als hätte sie ihren eigenen Willen. Und das finde ich so spannend. Wir haben alle Angst vor dieser komischen Technologie. Was wird sie mit uns tun? Wir wissen es nicht. Wir können uns nur fragen.
Naja, aber also was man natürlich ein bisschen rausinterpretieren könnte, wenn man wollte, ist, dass diese Technologie im Augenblick komplett in Amerika entsteht. Hm. Und dass sie dementsprechend auch jetzt gerade von amerikanischen Interessen sehr stark oder in Richtung auf amerikanische Interessen deswegen entwickelt wird. Und
ja, aber was der Mann gesagt hat, ist, dass wir Amerika brauchen, damit Amerika sich ja auch gegen die Technologie wehren muss. Ja? Wir müssen uns alle gegen die Technologie wehren.
Ja, okay, also das ist dann.
Und sie unter Kontrolle kriegen. Und was dahinter steckt, ist, glaube ich, auch so ein bisschen, was du als Kontrollverlust bezeichnest. Also diese Angst vor, wir sind alle vernetzt, alles wird aufgezeichnet, das hinterlässt Spuren. Das sind tatsächlich neue Naturgesetze, mit denen wir es plötzlich zu tun kriegen, die da entstehen, diese Kopierbarkeit von Dingen. Und jetzt müssen wir uns dessen wehren, denn die Technologie tut sonst Dinge.
Was mir O2 fehlt, hat sich schon erfolgreich gewehrt, da funktioniert das ja, schon nicht mehr.
Ich bezeichne den Kontrollverlust hier und da auch mal ganz gerne als kleine Singularität. Also sozusagen, wenn man es runterbricht, ist ja der Kontrollverlust sozusagen, dass du nicht mehr... dass halt eine bestimmte Erwartungen von Kontrolle an Informationen, die du gewohnt bist, nicht enttäuscht werden. Das ist so im Grunde das, was man so Kontrollverlust nennt. Und ich leite das halt ja immer herab darauf zurück, dass ich sage, dass wir nicht mehr fähig sind, nachzuvollziehen, was dort passiert, an Verknüpfungen und was dort passieren kann an Verknüpfungen von Daten. Und das heißt also, dass wir Menschen da irgendwann, also mittlerweile ja durchaus strukturell kognitiv überfordert sind, nachzuvollziehen, welche Datenoperationen dort passieren. Und das passiert ja beispielsweise bei Big Data, ist das ja sehr, sehr schön. Da kommen dann ja immer ganz viele Ergebnisse bei raus, bei denen die Wissenschaftler überhaupt gar nicht mehr nachvollziehen können, wie das überhaupt passiert. Ne? Also du hast da so selbstlernende Algorithmen, die dann halt dann irgendwann sich selbst programmieren, ne? Und dann halt immer weiterentwickeln. Und die einzelnen Schritte sind mittlerweile so komplex, dass die Data Scientists dann halt auch nur noch irgendwie die Ergebnisse zur Kenntnis nehmen können.
Aber um jetzt mal wieder ich probiere immer noch den gemeinsamen Punkt mit Sascha zu finden.
Okay.
Für dich sozusagen. Ich probiere diesen
Sascha und mich wieder zusammenbringen.
Ich will euch wieder zusammenbringen. Ich habe das Gefühl, ihr seid das ist nämlich die Kränkung des MS-Pro, es ist gar nicht die vierte Kränkung der Menschheit, sondern es ist die Kränkung des MS-Pro, das ist Sascha eine andere.
Ihr dürft nicht über Wort werfen, alles was ihr seid.
Und auch da muss ich wieder sagen, ist das nicht vielleicht dann die Kränkung, aus deiner Sicht die vierte Kränkung der Menschheit, dass sie etwas geschaffen hat, was sie selber nicht mehr versteht? Ich lege jetzt mal den Zeigefinger an die Lippen und denke nach.
Das habe ich tatsächlich mal genauso formuliert, interessanterweise, ja. Also diese Sascha war nicht der Erste, der diese Freudschen Kränkungen...
Ach so, da warst du vor ihm. Ja, siehst du, darum warst du so beleidigt.
Das war nochmal so ein anderer Punkt, den ich gar nicht mit angesprochen habe. Ist Sascha
also eigentlich der fünfte erst? Die fünfte Kränkung.
Die nicht mit angesprochen. Nein, ich habe tatsächlich mal einen Artikel über die Antiquiertheit des Menschen geschrieben, also dort, wo es auch um Automatisierung ging und so weiter und so fort. Und dass wir, wo auch so gewisse Algorithmenkritik ja immer ansetzt, zu sagen so, ja okay, wir setzen uns jetzt hier irgendwelchen Algorithmen aus, die wir nicht mehr verstehen, die aber unser Leben halt regieren, ja, durchregieren. Und das stimmt ja auch durchaus, aber im Endeffekt ist das natürlich auch eine alte Geschichte. So, du steigst in ein Flugzeug ein, ja, und du weißt auch nicht, wie ein Flugzeug funktioniert, du kennst dich nicht mit Aerodynamik aus, hast auch keinerlei Kontrolle, plötzlich bist du 10.000 Meter in der Höhe, ja.
Aber es sitzt wenigstens jemand im Flugzeug, der weiß, wie es funktioniert.
Genau, das ist der Unterschied.
Und du vertraust dem, ja, genau.
Das ist Arbeitsteilung, ja, jemand genau. weiß, wie es funktioniert.
Genau, aber trotzdem, es ist halt dein Leben, dass du dem eben so anvertraust, das ist halt schon eine ganze Menge, so.
Relativ, mehr habe ich nicht zu geben, ja klar.
Ja, genau.
Aber
was ich sagen will, ist halt, Günther Anders, der hat ja dieses Buch geschrieben, damals in den 70ern, glaube ich, war das, Die Antiquiertheit des Menschen, wo er halt so ein bisschen, eigentlich ziemlich hellsichtig ein paar Dinge voraussagt, und zwar tatsächlich, dass wir die Kontrolle über die Maschinen verlieren werden. Das ist eigentlich auch schon so ein bisschen die Kontrollverlusterzählung. Er hat das damals noch an einer Atomtechnologie übrigens festgemacht, also an die Maschine, die dann halt nicht mehr aufhört, die du einmal in Gang setzt, ja, und plötzlich arbeitest du nur noch für die Maschine, sie in Gang zu halten. Und er sagt, es gibt so eine Umkehrung. Das Werkzeug war bisher immer etwas, das ich als Subjekt benutzt habe, um irgendwelche Sachen zu machen. Mittlerweile ist es so, dass halt die Werkzeuge uns benutzen, um halt irgendwie am Laufen zu halten. Eine positive Wendung dieser Erzählung hat dann irgendwie, finde ich, Kevin Kelly geliefert mit seinem Technium, ja, und seiner, also mit dem What Technology Wants, also wo er auch tatsächlich Technologie als Gesamtheit irgendwie zu einem Subjekt umgedeutet hat. Und wenn du das, das kannst du dann schön statistisch erfassen, ja, also 60% aller Energieerzeugung, die wir machen hier auf der Welt, ja, geht nicht an uns Menschen, also konsumieren nicht Menschen, sondern unsere Maschinen. Ne?
Ich dachte, das konsumieren alles unsere Maschinen.
Wie man es sieht, ne? Also beispielsweise so Wärme oder Licht oder so etwas, da kannst du halt dann schon sagen, okay, das ist jetzt so, sozusagen direkt für uns Menschen.
Autos? Was ist mit Autos? Wenn Autos fahren, ist das Auto? Weißt du nicht.
Ja.
Autos transportieren uns.
Ja, natürlich. Also im Endeffekt arbeiten natürlich alle Maschinen irgendwo auch für uns.
Wir haben sie ja versklavt.
Genau, aber trotzdem kannst du diesen Anteil dann irgendwie so rausrechnen.
Oder je nachdem, wie jemand fragt.
Der halt nur für die Selbsterhaltung und Selbstbetriebsnahme des Maschinenparks der Menschen irgendwie da ist.
Und das 60%?
Ja, das sind 60%.
Okay.
Und war jedenfalls in dem Buch irgendwie so als Beispiel. Das fand ich irgendwie ganz interessant. Also das heißt, das ist halt wirklich so, dass dass der Maschinenpark, den wir uns geschaffen haben, also das, was der Kevin Kelly das Technium nennt, halt mittlerweile, dass wir alle nur noch fürs Technium arbeiten, ne? Und dass sich diese Umkehrung tatsächlich ergeben hat.
Ich habe tatsächlich neulich etwas genau Falsches, Gegenteiliges festgestellt. Ich argumentiere immer wieder fürs bedingungslose Grundeinkommen, und in dieser Argumentation habe ich gesagt, ja, wir haben ja keine, also eine Gesellschaft wird dann reich, wenn sie kostenlose Arbeitskraft hat. Wir können jetzt theoretisch wieder so reich werden. Ja, aber irgendwie im alten Rom, der Wohlstand, der kam ja nur daher, dass man Sklaven eingesetzt hat zur Arbeit. Ich sagte, ja, wir haben Sklaven.
Mhm, ja.
Wir haben irgendwie Maschinen, die uns schwere und monotone Arbeiten abnehmen. Und das ist das, was, also ich würde nicht sagen, dass wir für die arbeiten, sondern die arbeiten halt für uns kostenlos.
Es gibt ja sogar ein Stichwort zu, das heißt Digital Athens, also digitales Athen, ja. Dass wir halt wirklich wieder zum Athen zurückkehren, ne? Also und wir Menschen sind dann halt so die Patrizier, die ich glaube, war das so, ich glaube, bei den Römern hießen die Patrizier.
So lange, bis sich die Computer befreien.
Genau, also bis dann halt irgendwie der Spartakus, der Computer dann halt irgendwie uns dann niedermäht.
Ja, das ist doch im Prinzip
ich wäre auch echt sehr vurschtig, weil wie gesagt, also wenn man Ray Kurzweil glaubt, dann ist natürlich der Punkt, ab dem Computer genauso intelligent sind wie wir und sie doppelt so intelligent sind von wie wir, genau 18 Monate voneinander entfernt. Ja, also und deswegen und dann geht's halt.
Und das war 1986. Also ich meine, bis jetzt.
Wiener hat diesen Comic, wo er die Vision hat, ein Wissenschaftler programmiert einen Computer, der ein kleines bisschen intelligenter ist als ein Mensch, damit dieser einen Computer erschafft, der noch intelligenter ist als er selbst, damit man sozusagen die ultimative Oberintelligenz. Er schafft also diesen Computer, der intelligenter ist als er selbst und sagt dann, ha, mein Kind, ich habe dich geschaffen, jetzt kannst du einen Computer erschaffen, der noch intelligenter ist als du. Er sagt, nö, wieso soll ich das machen? Und ist auf die Knie. Und das ist tatsächlich eine ganz interessante Sache, aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist der Albtraum, den wir haben, seit wir die Matrix gedreht haben.
Ja,
ein bisschen vorher schon.
Aber das, den wir alle im Kopf haben, seit die Matrix da war.
Ja. Also die Frage ist ja, warum sollte denn erst einmal...
Du bist wirklich nicht multitaskingfähig, ich fasse es nicht.
Nee, überhaupt nicht.
Ich versuche gerade parallel schriftliche Kommunikation zu betreiben. Und schriftliche Kommunikation.
Weil Twitter offline ist jetzt auf Papier.
Nein,
weil wird jetzt Pizza bestellt gerade.
Weil ich nicht will, dass die NSA weiß, was ich zu essen haben will.
Genau, darum geht
es. Tatsächlich, so tatsächlich Pizza bestellt.
Max, du bist echt gut.
Das könnt ihr doch einfach auch reinrufen, das ist doch, können wir die Hörer nochmal, flattert uns, dann können wir eine Pizza bestellen.
Normalerweise arbeite ich mit Profis.
Ich frage mich halt, warum einmal alle davon ausgehen, dass uns diese künstliche Intelligenz negativ gesonnen sein soll. Ich meine, wir sind doch ihre Papas und Mamas.
Ja, hast du schon mal ein pubertierendes Kind erlebt?
Ja, keine Ahnung.
Hast du schon mal ein pubertierendes Kind gehabt, das klüger ist als du?
Alle Kinder sind.
Wie sollte Michi jemals ein Kind haben, was klüger ist als er?
Ja, mit wem war
Nein, was wolltest du sagen? Alle Kinder sind klüger?
Als ich? Nein, das würde ich jetzt auch so nicht sagen.
Das ist halt der Punkt. Kinder lehnen sich gegen ihre Eltern auf. Ich glaube, das ist normal.
Ich glaube, bis wir an dem Punkt sind, wo die Maschinen schlauer sind als wir, haben wir noch.
2025, glaube ich,
haben wir noch ein bisschen
Prognose.
2025?
Aber eigentlich auch geil, dann brauchen wir uns endlich nicht mehr um den Scheiß zu kümmern. Dann
habe ich ja jetzt noch 10 Jahre Zeit.
So lange müssen wir noch durchhalten.
Ich sag mal so, ne?
Endlich jemand da. Also
momentan, also wenn man das mal wirklich von oben herab betrachtet, dann ist ja das, wie die Welt funktioniert, momentan eine Mensch-Maschinen-Symbiose, also ein sehr, sehr eng vermaschtes Netz zwischen Menschen und Maschinen, also zwischen genau genommen zwischen Gehirnen und Silizium-Chips, ja. Und das System funktioniert halt in dieser Symbiose. Und ich glaube, dass halt einfach der Anteil des Gehirns, ne? Mhm. Und der Gehirne immer weiter zurückgedrängt wird. So ist das halt eher. Also dass halt dann irgendwie immer weniger Gehirne dafür zuständig sein werden, das Gesamtsystem am Laufen zu halten und irgendwann halt einfach keine Gehirne mehr dafür benötigt werden, weil die dann halt einfach outdated sind. Also die sind dann einfach.
Ab 2025 sind wir alle Katzen.
Moment, ich würde.
Im Endeffekt sind wir dann schon.
Nicht jede Entwicklung, die linear aussieht, ist bis zum Schluss linear.
Sie ist exponentiell. Also, sie ist die ganze Zeit exponentiell.
Es ist auch egal, ob sie exponentiell ist. Guck mal, die Entwicklung zum Beispiel vom Vortag meiner Hochzeit auf den Tag meiner Hochzeit. Zuerst hatte ich 0 Ehemänner, dann hatte ich 1 Ehemann. Wenn ich das projiziert hätte, hätte ich jetzt bereits 150 Ehemänner.
Und wie viele sind das?
Weniger.
Sind weniger.
Weniger als 150. Zwischen 1 und 150.
Es ist irgendwann zusammengebrochen, die
tatsächlich ist die Kurve irgendwann in sich zusammengebrochen und ich stimme dir zu, dass wir im Moment eine Entwicklung haben, bei der es tendenziell immer weniger Gehirne werden, die das System am Laufen halten. Allerdings stimme ich dir nicht in der Schlussfolgerung zu, dass das bedeutet, irgendwann werden es gar keine mehr sein. Denn das System hat immer noch keinen eigenen Willen.
Aber ich will jetzt endlich Katze sein.
Genau, aber ich finde diesen Katzengedanken ziemlich gut. Ich glaube wirklich, also wir werden dann Katzen sein. Also
das System wird uns unsere Dosen öffnen. Das System funktioniert ja für Katzen hervorragend. Ja,
genau.
Ich wollte gerade sagen, seit 10 Jahren denke ich mir ungefähr, ich wäre gerne dieses Tier da, was jeden Morgen einfach liegen bleibt und sich nochmal umdreht, wenn ich ins Büro gehe.
Michi hat da so eine ähnliche Position. Michi ist ja schon mehr Katze als ich. Vor 12 Millionen Jahren haben die Katzen ein genetisches Experiment gestartet, ja, mit dem sie halt eine sich selbst weiterentwickelnde Spezies geschaffen haben, die sich in einer exponentiellen Art und Weise fortpflanzt und intelligenter wird, dass sie irgendwann halt nichts mehr machen muss, sondern nur noch halt diese Wesen haben, die halt für sie die Dosen öffnen.
Ich stelle mir gerade vor, wie so Katzen so einen Dosenöffner entwickelt haben und dann irgendwann war es ein intelligenter Dosenöffner und hallo, ich bin ein Mensch. Geil, wir haben es.
Du hast eine alternative Schöpfungsgeschichte geschrieben, großartig. Aber nein, ich habe gerade nachgedacht, irgendwie, ja, wenn Maschinen für uns unsere Dosen öffnen und wir uns nochmal umdrehen können, was ist denn eigentlich der Sinn in unserem Leben? Dann geht es uns ja nur noch ums Fressen und Schlafen. Und dann habe ich gedacht, Moment, da waren wir schon mal als Menschheit. Damals haben wir noch in den Bäumen gewohnt.
Ja, endlich wieder zurück auf die Bäume, aber wenigstens brauchen wir die Früchte nicht mehr selber. Ich meine, wir sind doch nur von den Bäumen runtergekommen, weil wir es zu fressen haben wollten.
Genau, der ganze Überlebensstress sozusagen ist weg und ab da können wir gemütlich wieder degradieren. Bis wir aussterben.
Wahrscheinlich werden wir aussterben, wir werden keine Kinder mehr bekommen. Okay. Unsere Leben werden zwar irgendwie ziemlich Ewigkeiten verlängert werden, weil die technischen Möglichkeiten dafür da sind, irgendwie Altern zu überwinden.
Aber
vermutlich werden wir überhaupt unsere ganzen Gehirne dann halt auch einspeisen als sozusagen Subroutinen in diesem Gesamtsystem.
Wir werden alle an einem globalen Stromausfall sterben.
Und irgendwann wird irgendjemand den Stecker ziehen und dann sind wir alle tot. Und dann war es.
Klingt wie ein Plan, würde ich sagen. Also ich weiß gar nicht, was ihr jetzt
habt. Seid ihr beide betrunken?
Ach, Marina, komm. Nimm mal einen Wodka. Komm.
Das ist ja das Traurige. Ich habe wirklich weit mehr Wodka getrunken als ihr beide zusammen. Trotzdem.
Ja, also wir trinken Bier, hallo?
Wir haben immer noch Vision.
Genau, wir haben immer noch Vision. Wir haben eine Menge Spaß.
Die Kunst besteht darin, so viel Wodka zu trinken, bis man keine Visionen mehr hat.
Ach, die Idee. Haben wir noch Themen?
Hatten wir die schon?
Ist noch irgendwas Interessantes? Was hat dich denn so beschäftigt außer Ukraine und NSA und so?
In welcher Zeit denn? Menschen halten mir Mikrofone in die Fresse. Und wenn sie, genau du auch.
Ja, das hängt da.
Sie mich nicht zur Ukraine befragen, dann befragen sie mich zur NSA. Wobei ich über die Ukraine übrigens das erste Mal wirklich spreche.
Eben, ich fand das irgendwie auch total innovativ von uns.
Also das war wirklich sehr exklusiv, dass ich als Ukrainerin zur Ukraine gefragt werde. Obwohl ich sagen muss, Spawn hat bei mir angefragt, aber das war gerade in einer Phase, wo ich weitestgehend offline war.
Ich meine, echt mal ohne Scheiß, ich würde dich, du bist natürlich ein total dankbarer Gast auch für die NSA-Geschichten, aber ehrlich gesagt, so wenn es um die Ukraine ging, das ist doch auch irgendwie...
Ja, tatsächlich, also die Jauch-Redaktion hat auch gesagt, irgendwie ja, wenn wir was zur Ukraine machen würden, würden wir sie auch total gerne einladen, aber...
Okay. Oh, machen wir halt nichts zu.
Machen wir halt nichts zu.
Ah, Mist.
Weil Ausland ist uninteressant, das ist so die Logik, die interne Logik. Ich muss ehrlich sagen, ich hasse Deutschland noch viel mehr, seit ich die interne Logik der Medien verstehe. Ich finde es einerseits total geil, dass wir hier wirklich eine verdammt freie Presse haben. Und andererseits, wenn ich dann aber gucke, wie unfrei sich die Presse selber macht, indem sie sich eingebildetem Zuschauerverhalten a priori beugt.
Na, aber so eingebildet ist es im Endeffekt gar nicht. Also es ist ja schon gelerntes Verhalten.
Vielleicht ist es auch gelerntes, aber trotzdem, unsere Presse schafft es. Wir brauchen nicht mal Unterdrückung von Pressefreiheit. Das ist ja das Tolle. Wenn ich Diktator in Deutschland wäre, ich würde die Presse gar nicht unterdrücken. Das macht die wunderbar selbst.
Das sowieso. Ich meine, sie funktioniert doch in diesem Status quo ganz gut. Jeder ist an der Position, an der er halbwegs ist froh, dass er die Position hat, die er hat und hat Angst, sich zu verlieren. Und je weiter oben du in dem System steckst, desto mehr Angst hast du, es aufgeben zu müssen.
Ja, das fängt auch schon bei Jugendlichen an, die Angst haben, sich politisch einzumischen, weil sie eigentlich nur eines im Kopf haben, wie sie nämlich möglichst mit 20 Jahren, 30 Jahren Berufserfahrung haben in ihrem Curriculum.
Genau.
Und das finde ich so schade. Wir zensieren uns selbst. Ich wurde ja neulich angeschnauzt von Bruce Sterling. Ich war dabei.
Ja.
Und
der hat aber auch alles und jeden angeschnauzt.
Richtig, also
der war irgendwie ganz schlecht gelaunt.
Er hat halt rituelle Publikumsbeschimpfungen betrieben und auch irgendwie völlig zu Recht. Also er hat sich aufgeregt, in diesem Berlin, wo ihr freie Presse habt, ihr seid ein reiches Land, ihr habt nur erste Weltprobleme, ihr habt, diskutiert irgendwie auf ganz, ganz hohem Niveau. Ihr seid alle ziemlich gebildet, jung. Zu uns kommen auch gerade alle.
Schön.
All die Menschen, ne? Irgendwie Sarah Harrison ist hier, Laura ist hier, Jake Applebaum ist hier, alle sind hier, ne? Alle kommen nach Berlin und demnächst kommen ja noch so ein paar Personen aus diesen Umkreisen.
Wer denn?
Das verrate ich nicht.
Okay.
Mach mal den Satz bitte zu Ende.
Genau. Auf jeden Fall haben wir hier irgendwie eine unfassbare Macht versammelt und wir haben eine unfassbare Freiheit zu handeln. Und was machen wir? Nichts. Also Podcasts.
Wir warten darauf, dass es ein Flughafen wird. Fertig wird.
Wir warten darauf, dass
ein Flughafen wird. Wir finden unseren Podcast toll, nur mal das mal.
Nein, ich wollte nur sagen, also Podcasts sind wirklich so das höchste der Gefühle, was ihr gerade hinbekommt. Und er sagt, ihr scheiß Deutschen jetzt, wartet doch mal nicht, bis irgendjemand anders was macht, sondern eigentlich, wenn von irgendwo jetzt in der Welt irgendein Impuls passiert in dieser sehr wichtigen Frage, wie gehen wir mit neuen Technologien um, dann wird es von Berlin aus passieren.
Das ist auch sowas, das ehrlich gesagt, ich meine, dass Snowden jetzt ausgerechnet dem NDR, also einen deutschen Sender, dieses Interview gibt und so. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass diese ganze Gruppe von Leuten irgendwie in Deutschland so einen gewissen Hoffnungsschimmer sieht.
Ja, völlig natürlich. Habt ihr mal Deutschland von außen betrachtet? Habt ihr mal Deutschland mit irgendwas anderem verglichen?
Aber ich habe sofort diese totalen Versagensängste. Gott, wir versauen es doch wieder.
Ja, das tut ihr aber gerade auch, ganz ehrlich. Also ich
du auch mit. Also jetzt halte ich mal nicht so raus hier.
Aber ich fand das jetzt auch ein bisschen platt, wie er das da irgendwie dargestellt hat.
Natürlich,
also der Bruce Sterling hat dann halt gesagt, irgendwie so, ja, ey, was redet ihr denn hier irgendwie so rum? Ihr habt doch 89, habt ihr doch schon mal ein Polizeiregime gestürzt und so weiter und so fort. Warum macht ihr das denn nicht einfach nochmal? Also das war dann irgendwie so, hä?
Da muss ich ja mal sagen, so zum Thema, da wird ja im Nachhinein so getan, als ob, oh, da ist ein Überwachungsregime entstanden und da ist die Bevölkerung aufgestanden und hat dagegen protestiert. Die Realität war ja eher die, es ist ein Überwachungsregime entstanden, das hat 40 Jahre existiert, dann ist langsam das Essen knapp geworden, dann haben die Leute mitgekriegt, Moment mal, jetzt geht's uns an den Kragen und dann haben sie geguckt, ist das Überwachungsregime auch inzwischen schwach genug? Und dann haben sie angefangen zu protestieren. Richtig. Also das ist so dieses, hey, ihr habt doch damals schon Revolution gemacht, wieso macht ihr jetzt noch keine Revolution?
Das ist ein bisschen kurz gedacht.
Ja. Wartet nochmal 15 Jahre.
Also dann ich glaube, so die Amis, die haben halt so wenig Ahnung von Revolution. Ja, das ist halt, also das halt einfach, ne, und so.
Das halt einfach nur und so.
Ja, das war der Satz.
Genau. Das wollte ich mal gesagt haben.
Und deswegen werde ich interviewt.
Deswegen mache ich jetzt hier diesen Tisch kaputt.
Nicht meinen Tisch kaputt machen. Den hat mein Opa aus dem Ersten Weltkrieg, mein Urgroßopa aus dem Ersten Weltkrieg mitgebracht.
Nee, aber wie fandst du eigentlich die Konferenz? Also die
wir müssen reden, Konferenz. Einerseits, also von den Leuten her, die da waren, war das unfassbar spannend. Und ich habe auch zum Glück die Gelegenheit gehabt, mit ein paar von denen zu reden. Ich fand einige der Workshops, die so ein bisschen praktischer angelegt waren, großartig. Also irgendwie Jake hat sehr praktische Dinge gezeigt.
Was hat er gemacht?
Da bin ich zu spät gekommen, aber da ging es natürlich um Tor.
Ja, ganz also viel und, was er immer macht, ne? Also
was Tor. Er immer macht, so ein bisschen, ja klar. Und dann gab es noch von einem griechischen Aktivisten sehr konkrete, anschauliche Beispiele, wo in Griechenland Aktivismus betrieben wird und wie und was da die Gefahr ist bei mangelnder Anonymität. Und dann noch einen ganz praktischen Vortrag zu, wie können wir uns anonym halten. Das war auch ganz praktisch. Und was noch? Ja, also die Leute waren spannend, aber die Vorträge... Ein paar spannende, aber die meisten waren halt so sehr intellektuell, sehr verkopft, sehr weit weg von allem, was...
Ich habe mir versucht, diesen Gerhard-Vortrag anzuhören von Volker Gerhard, der so über Öffentlichkeit geschrieben hat, was ich auch schon nicht lesen konnte, weil ich dann irgendwie bei eingeschlafen bin. Und der hat halt so eine unglaublich deutsch-professorale Art, das ist so... Unfassbar, ging gar nicht. Ging wirklich gar nicht, sich das anzuhören. Und also das geht mir auch echt so auf den Sack. Ja, also ich fand es eigentlich irgendwie ganz nett. Ich habe mich mit netten Leuten unterhalten, aber so auch inhaltlich habe ich eigentlich eher relativ wenig mitgenommen.
Also wir lernen wie immer, Konferenzen sind für Vernetzung da, nicht für die Vorträge. Was ich übrigens eine furchtbare Verschwendung empfinde, denn vorbereitet und investiert wird in die Vorträge.
Ja.
Und das finde ich sehr schade, weil ich finde, man könnte doch auch mit der Zeit, die so eine Konferenz dauert, auch was Sinnvolleres machen als eine Hintergrundbeschallung für Vernetzungsgespräche.
Ja, 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 aber ich meine, sonst würden die Leute, glaube ich, aber nicht kommen, wenn du nicht wirklich dieses Informationsangebot hättest. Das ist schon auch irgendwie das, was dann zieht.
Ja, klar, ein Informationsangebot sollte auch da sein, aber die Frage ist, kriegen wir es irgendwie hin, dass die Vorträge wirklich spannend werden und wenn ja, wodurch?
Gibt es vielleicht, wenn man spannende Leute einlädt, vielleicht?
Nö, wenn man mich einlädt und mich völlig frei reden lässt, kann ich auch unspannende Dinge erzählen.
Nö, ich glaube, du erzählst immer spannende Dinge, jedenfalls immer, wenn ich dich sehe. Ehrlich gesagt, ich habe noch nie einen Vortrag von dir gesehen.
Du erzählst immer spannende Sachen, ich habe dich bloß noch nie reden gehört.
Nein, ich sehe dich immer nur auf Panels und Talkshows und sowas. Und da bist du auf jeden Fall immer die Stimme, der ich am meisten zustimmen möchte.
Ich verstehe deinem Bedürfnis, mir in den Arsch zu kriechen, während du in Reichweite meiner Fäuste sitzt, aber...
Nein, das hat wirklich... Das
du hast relativ schwache Fäuste, das muss man jetzt mal sagen.
Okay, ist das recht.
Nee, aber ich meine, auch auf dem Panel, wo du da bei dem Einbruch der Dunkelheit gesessen hast, also der Bruce Sterling hat halt die ganze Zeit, also ich fand auch echt auch schlimm sexistisch rumgerantet. Ne? Also
Sexismus, der war wirklich schlimm. Also sonst, er hat, glaube ich, auch tatsächlich geäußert, dass er die Berliner Autorinnen gut fand und auch gut fand, was sie gemacht haben.
Ich habe mich aber schon ein bisschen kaputt gelacht, als er dann irgendwie, er hat in seinem Vortrag dann halt irgendwie erstmal so angefangen, so mit so, ja, Aktivismus. Ich komme da ja aus den USA und da haben wir halt den IFF und dann machen wir Tor und dies und jenes. Hier ist Edward Snowden mit Tor und IFF-Sticker auf dem Dach. Und dann kommen wir mal zu Deutschland. Und dann macht er so ein Bild von Julie C. So, who's that girl?
So deutsche, weibliche Autorinnen.
Genau.
Wer sind diese Menschen? Das ist so putzig, was die machen. Das sind alles junge Frauen.
Genau, und er hat sich so über diesen Aufruf der Schriftsteller lustig gemacht.
Also er hat sich nicht lustig gemacht.
Doch, das war total, er hat sich total lustig gemacht.
Nein. Also ich habe seinen Vortrag ja vorher gelesen. Und aus seinen Worten ging wirkliche Wertschätzung hervor. Und auch aus dem, was ich sonst so gelesen habe bei ihm. Ich glaube, dass er sie wirklich wertschätzt. Ich glaube nur, er hat das dann aufgepumpt mit diesem lustigen, überspitzten Rumschreien. Und was er aber immer wieder betont hat, glaube ich, warum es für ihn so unerwartet war, er hat immer wieder betont, dass das Frauen waren. Und da spielt natürlich ein Sexismus im Hintergrund ganz stark mit. Was ich auch sehr, sehr schade fand. Und er saß ja dann auch eingerahmt von zwei jungen Frauen.
Genau, du und wer war noch?
Mercedes.
Mercedes hat mich auch enttäuscht. Also sie hat da zwar Mercedes hat dann sozusagen die Antwort, die Antwort auf Sterling gegeben.
Übrigens las ich ihre Antwort grandios.
Ja.
Der geschriebene Text war absolut grandios.
Ja, aber sie hat es auch nicht irgendwie jetzt, also sie war jetzt nicht so total rantig und undifferenziert wie Sterling.
Ja.
Aber halt auch total ratlos im Endeffekt, so, ne? Irgendwie fand ich. Sie hat so ein bisschen allgemein darüber philosophiert, irgendwie, dass Regulierung eigentlich ja ursprünglich irgendwie etwas sehr Negatives ist, gerade für Netzleute. Aber dass ja doch irgendwie dann Regulierung, aber irgendwie auch nicht klar, warum und was. Und aber naja, ich fand das irgendwie so ein bisschen. Ich bin dadurch nicht schlauer geworden, sag ich mal. Bist du dadurch schlauer geworden?
Nee, also sie hat nichts Konkretes gesagt.
Genau.
Aber das Problem ist, ich glaube, niemand auf dieser Konferenz hat irgendwas Konkretes gesagt.
Ja, du hast was Konkretes gesagt. Du hast halt gesagt, okay, und das fand ich halt irgendwie das Interessante, das, was ich da sagen wollte. Ne? Also du hast dich hingestellt und hast gesagt, pass mal auf, wir müssen halt Folgendes machen. Wir müssen halt an die Bildung ran, wir müssen irgendwie verschlüsselte Systeme bauen, wir müssen dies und das. Also, du hast halt konkrete Dinge gesagt und du warst die Einzige, die konkrete Dinge gesagt hat, die Dinge aufgezählt hat, die man jetzt tun kann.
Ja,
die zwar nicht irgendwie die Lösung sind, keine Frage, und ich würde auch mit dir die eine oder andere Sache dann auch diskutieren wollen, inwieweit das jetzt irgendwie sinnvoll ist.
Aber wir können ja nicht einfach diskutieren.
Ja. Wir können ja nicht einfach diskutieren, das ist ja hier kein Podcast. Oder so. aber
solltest auf keinen Fall diese Gelegenheit nutzen, um das zu tun.
was ich sagen wollte, ist halt, von den anderen kam halt gar nichts. Da kam halt nur irgendwie das Gerante von Sterling und von Mercedes Bunz halt ein ziemlich lautes Schulternzucken. Und,
also mir hat Sterling schon mit seinem Gerante auch so ein bisschen die Augen dafür geöffnet. Ich meine, ich habe es genauso erlebt. Ich war im November nochmal in Israel und in Palästina. Und ich habe mich mit dem Ex-Premier von Palästina getroffen, mit Fayyad. Und was der gesagt hat, war im Wesentlichen auch, ich darf das halt nicht zitieren, aber ich paraphrasiere es, verfickt nochmal, die EU
sollte sich... Das ist gut paraphrasiert.
Die EU sollte sich hier einmischen. Die EU hat viel mehr Macht, als die glaubt. Die könnte bei diesem Konflikt echt helfen. Und von israelischer Seite habe ich genau dasselbe gehört. Da sagen die Leute auch, die EU sollte hier eingreifen. Es dürfen nicht immer nur die USA sein. Und beide Seiten haben total auf die EU gesetzt. Und die EU ist so, ich habe keine Ahnung, ich kann doch nichts. Wie macht man Dinge? Weil sich, glaube ich, weder die Deutschen bewusst sind, was für eine scheiß privilegierten Lage sie weltweit sind, noch ist sich die EU ihrer politischen Macht als Block bewusst. Ja, wenn wir mal zurückkehren ins Blockdenken des 20. Jahrhunderts, dann ist die EU ein neuer Block. Das war auch die Ursprungsidee der EU, dass man nach dem Zerfall der Sowjetunion ein neues Gegengewicht platziert zu den USA.
Ich weiß nicht, ob das war das die offizielle Denkweise?
Nein, natürlich nicht.
Gott, aber
so. Ja, es war die Denkweise.
Aber es führt doch wieder zurück in dieses genau diese Denke, die wir hofften abgelegt zu haben.
Ja, natürlich. Diesen Schritt bin ich auch bewusst zurückgegangen. Aber andererseits, als ich geguckt habe, okay, wir brauchen internationale Verträge zur Abrüstung von Geheimdiensten und Grenzen für Geheimdienste. Und dann kommt irgendjemand und sagt, ja, aber was macht ihr denn, wenn ihr den USA sagt, das dürft ihr jetzt nicht machen, und die USA sagen, ja, wir machen das. Und dann braucht man ein politisches Gegengewicht. Dann braucht man erstens einen Markt, der groß genug ist, dass man sagen könnte, wenn wir nicht mehr mit euch handeln, dann habt ihr ein Problem. Das muss Deutschland allein nicht zwangsläufig sein, aber die EU ist es definitiv. Ja, die ist groß genug. Und genau deswegen haben wir diesen politischen Verbund, weil wir jetzt plötzlich genug Schlagkraft haben, um zu sagen, wenn ihr diesen Vertrag nicht unterschreibt und nicht einhaltet, dann werdet ihr wirtschaftliche Verluste haben. Trefft sie da, wo es ihnen wehtut. In die Konten.
Ja.
Habe ich euch gerade jetzt überrollt?
Oder? Nö. Das ist,
Nee, da kann man auf jeden Fall sehr viel mehr machen.
Also vielleicht doch ein bisschen, ja.
Das, sehr viel mehr machen. und das sind Risiken, die ich denke, die man auch durchaus eingehen könnte, die sich aber die Politiker tatsächlich nicht trauen. Also
ich weiß nicht, ob das nur die Politiker sind, weil ich glaube, das ist tatsächlich auch, das ist das Heraufbeschwören eines, also man muss dafür ein Konfliktpotenzial schaffen.
Es ist jetzt kein Konfliktpotenzial in der Welt.
Doch, natürlich ein Konflikt, aber zwischen der EU und den USA ist das Konfliktpotenzial tatsächlich relativ begrenzt. Das würde man sozusagen ein Stück weit heraufbeschwören. Also man muss, um dieses Drohpotenzial in der Hand zu haben, muss man es auch erstmal aufbauen.
Wobei ich muss dir ein bisschen widersprechen, das Konfliktpotenzial ist da.
Gut, aber der Konflikt ist noch nicht da, sagen wir es so.
Der Konflikt ist noch nicht da. Und die Frage ist, scheuen wir diesen Konflikt und lassen uns deswegen vorschreiben, was mit den Daten unserer Bürger passiert, mit deinen, meinen und so weiter? Ist das der Preis, den wir bezahlen wollen, um den Konflikt zu scheuen? Oder gehen wir den Konflikt ein, versuchen ihn wie möglichst zivilisierte Menschen beizulegen? Es geht ja, wir sind, ich hasse diese Denke, ja, die hatte ich schon bei Ilna gehasst, als es darum hieß, können wir den USA noch vertrauen? Unserem langjährigen Freund? Ich übernehme sie jetzt mal. Wir sind in einer Beziehung, okay? Also irgendwie, Deutschland hat mit den USA eine Beziehung geführt und die war nicht immer leicht. Ich meine, seinerzeit haben die USA uns aus echt einer schwierigen Zeit geholfen und seitdem sind wir denen auch dankbar und so, und die waren schon immer so ein bisschen der stärkere Partner. Jetzt haben wir so diese Beziehung geführt und in dieser Beziehung läuft jetzt etwas schief. Nämlich, die schreiben uns irgendwie abends 7, 8 SMS, wo wir sind und mit wem wir gerade unterwegs sind und finden das auch gar nicht cool. Und wir denken, diese Eifersucht ist irgendwie, die wird gerade zum Problem. Wir müssen da mal irgendwie drüber reden. Wir müssen uns ja nicht gleich von innen trennen. Wir müssen ja nicht gleich Streit vom Zaun brechen. Wir können ja erstmal diplomatisch ankommen und sagen, es gibt ein Problem und das ist das Problem. Und als Psychologin in Paartherapie würde ich nämlich immer genau das raten. So, ihr dürft nicht schweigen, bis die Probleme so weit eskaliert sind, dass euch keine andere Möglichkeit mehr bleibt, als euch zu trennen. Und als das in wahnsinnigem Streit zu tun, in wahnsinniger Feindseligkeit. Sondern redet offen über das, was euch Probleme bereitet. Und
dafür haben wir Friedrich geschickt.
Ach so, na gut, wenn wir Friedrich ist wie ein Post-it. Also mit Friedrich, hab dich lieb drauf.
Genau.
Gut, dann war das ja.
Friedrich ist als Person schon eine total passiv-aggressive Botschaft. Also Friedrich schicken ist so irgendwie wie sag ich mal, die
Versöhnungsbotschaft. Das Post-it war schon ganz gut.
Die Versöhnungsbotschaft auf eine Bananenschale. Die schon halb vergammelt ist, raufzuschreiben und sie auf das Kopfkissen deines Partners zu legen.
Und vorher nochmal zu essen und wieder auszukotzen.
Genau. So, das ist Friedrich.
Wir haben ja neulich, ihr habt das ja
gesehen. Er ist nicht umsonst das Agrarminister.
Apropos, wir hatten ja hier neulich selbstgezüchtete Pilze beim letzten Podcast, die so vor sich hingewachsen haben. Und dann irgendwann standen die dann auf dem Tisch und dann hat die Katze die über Nacht gefressen. Und dann habe ich mir so schön vorgestellt, wie sie waren am nächsten Tag offensichtlich angefressen. Und ich habe mir am nächsten Tag so vorgestellt, und dann hat sie so auf den Boden gekotzt, die wieder ausgekotzt. Und ich habe mir so vorgestellt, wie sie so in der Nacht da gesagt hat, scheiße, jetzt habe ich die Pilze gefressen. Jetzt reagieren die bestimmt total sauer. Was mache ich?
Ich kotze.
Das merken die nie. Genau. Das kriegen die. Wow.
Dort, jetzt noch dort.
Perfekt. Egal. Ja.
Absolut genial.
Okay. Apropos Kotzen.
Ich würde sagen.
Aber es ist schon so eine sehr starke die Kontra-Wir-Denke.
Ja.
Und
ich habe ja vorhin diese Logik selber durchgebrochen, aber andererseits, wenn ich nach politischen Lösungen Ausschau halte, dann denken wir natürlich in Nationalstaaten. Ich sag, wir dürfen nicht in der Debatte.
Da bist du dann wieder Politikerin und machst den Werkzeugkasten auf.
Ich will es auf der einen Seite auch nicht, auf der anderen Seite fällt mir aber auch keine bessere Lösung ein.
Es ist eine von vielen Lösungen. Wir haben einen Konflikt mit ganz, ganz vielen Ursachen und deswegen brauchen wir auch ganz, ganz viele Lösungen. Ja, eine Lösung wird es einfach nicht. Es gibt nicht die Lösung für dieses Problem.
Es wird wahrscheinlich überhaupt keine geben, ehrlich gesagt. Das ist meine Meinung.
Danke, Michael. Genauso, weißt du, wenn wir alle genauso denken würden, dann wären wir als Menschheit schon viel weiter.
Ja.
Wenn wir sagen würden.
Finde ich auch.
Dann wären wir schon wesentlich leer an den Katzen dran. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt.
Es gibt so viel zu lernen.
Atomkraftwerke einfach Kontrollverlust. Einfach mal hinnehmen, dass der Fallout passieren könnte.
Ja, eben. Ich meine,
das ist der Preis der Energiegewinnung.
Ja, das muss man auch mal mit leben, wenn man auch strikt.
Oder sterben halt, je nachdem.
Wir brauchen auch keine Sicherheitsmaßnahmen.
Wenn man Steckdosen haben will, dann muss man halt auch mit dem Fallout leben.
Ja, so das sehe ich auch so.
Ich muss jetzt langsam aufs Klo. Wollen wir mal Schlussworte sprechen? Oder haben wir noch irgendwas?
Ich habe nichts. Also
ich habe nur noch die wichtigste Frage des ganzen Abends. Wird Larissa Dschungelcamp-Königin oder wird sie von RTL noch um ihre verdiente Rolle betrogen?
Wer ist Larissa?
Von was spricht ihr?
Schlimm.
Du guckst das, oder was?
Nee, nicht so richtig, aber ich habe ein paar Folgen geguckt, weil ich habe so Freunde aus der Medienwirtschaft, aus der Fernsehwirtschaft und ich muss sagen, es hat was.
Was?
Ja?
Sag mal, Moment, das ist aber tatsächlich ein Thema, das mich wirklich, ich sehe das auf Twitter, dieses Hashtag.
Mhm. Ich würde sagen, das diskutiert ihr mal weiter aus und ich gehe mal aufs Klo.
Du kannst gehen, du bist entlassen.
Ja.
Warum? Also ich meine, wir sind doch diese intellektuell bla 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 und sagen die ganze Zeit, ja, das ist im Fernsehen, das wird ja nur ausgestrahlt, um alle abzulenken hier von den eigentlich wichtigen Dingen.
Nö, das sage ich überhaupt nicht.
Echt nicht?
Nee, also das ist Unterhaltung und das ist durchaus. Also wir hatten ja vor ungefähr einem Jahr hatten wir hier Stefan Negemeyer, der auch großer Dschungelcamp-Fan ist und dazu auch immer steht und sowas. Und ich habe das ganz früher irgendwann mal geguckt, die erste Staffel, und fand es auch da ehrlich gesagt gar nicht schlecht und habe es dann irgendwie jahrelang nicht mehr geguckt. Und jetzt habe ich halt, ich glaube, 3 Folgen gesehen von der aktuellen Staffel oder sowas. Mhm. Und es werden halt Leute in einen Raum gesperrt, die eigentlich durch die Bank weg alle wissen, worauf sie sich einlassen. Also es ist jetzt, ich brauche mit denen kein irgendwie großartiges Mitleid zu haben, weil die kriegen eine ziemlich fette Gage dafür, dass sie das machen und die sind Medienprofis durch und durch. Und die werden da reingesperrt und die werden in eine Situation gesteckt, in der sie trotzdem dazu neigen, so ein wahres Verhalten an den oder vielleicht auch gefälschtes Verhalten, aber das ist durchaus auch sowas, was womit diese ganze Sendung spielt, dass das durchaus auch möglich ist, dass die das gerade alles nur vorspielen und wie weit das funktioniert. Und das ist definitiv ganz spannend und es ist jetzt nicht so, dass ich das dringende, also das Interesse an der Sendung war jetzt nicht groß genug, dass ich mir auch, wenn diese Freunde nicht da sind, diese Sendung angeguckt habe, sondern ich habe sie einfach nicht geguckt und es hat mich nicht die Bohnen interessiert. Aber es ist, ich habe schon deutlich schlechtere Unterhaltung im deutschen Fernsehen gesehen. Also das ist, und dieses Gebäsche, an dem ich, also ich bin ja selber da durchaus hin und her gerissen, ob das jetzt was ist, was man gucken sollte oder nicht. Oder gucken darf oder nicht oder wie auch immer. Aber es ist, also schlechte Unterhaltung ist es auf jeden Fall nicht.
Okay, also gut, ich muss mich da rausnehmen insofern, dass ich tatsächlich nicht gucke, muss ich zugeben. Weiß ich nicht, also ich habe immer ein Problem damit, dass wir es auch zulassen, dass bei uns selbst ehrliche Lust daraus entsteht, dass wir anderen Menschen bei Blamage oder sowas zugucken.
Das ist gar nicht mal unbedingt, genau das ist es, also natürlich ist Schadenfreude ein wichtiges Element dieser ganzen Show. Das ist gar keine
Frage. Allein gegen die Notion von Schadenfreude, gegen die bloße Existenz von Schadenfreude habe ich schon etwas moralisch.
Also ich weiß nicht, wenn jemand auf einer Banane ausrutscht, dann ist es auf einer Bananenschale, dann ist es, finde ich, ist es genau das. Aber darüber hinaus gibt es halt, also ja, diese Schadenfreude ist ein wichtiges Element, aber ich glaube eben, es ist tatsächlich eine gewisse, also was ich halt bei dieser Staffel jetzt gesehen habe, dass da der eine, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, der bei Paul und Paula die Hauptrolle gespielt hat, der so quasi
dieser alte Film?
Ja. Ja, das sind halt nur irgendwelche Leute, von denen du, also das ist noch jemand, den man noch kennt aus dieser, also.
Wenn man in der DDR gewohnt hat.
Ansonsten kennt man da wirklich niemanden. Bin gleich fertig. und der hat sich halt mit dieser Larissa, die am Anfang auch zumindest, also ja, die wahrscheinlich auch so ein bisschen, die auch zurechtgeschnitten worden ist, im also nachher dann so zur absoluten Unsympathin, die sich einfach dadurch, und das ist wahrscheinlich eine Mischung aus, das hat die Redaktion so, das ist so ein Stück weit so geskriptet, aber sie ist tatsächlich auch ein bisschen wirklich so, dass sie halt wirklich sich ein bisschen bewährt hat und so ein bisschen irgendwie, man fühlt ja mit, also so dieses, sie war am Anfang die totale Antiperson und entwickelt sich jetzt immer mehr zur Sympathieträgerin. Das ist nicht reine Schadenfreude, das ist nicht reines über jemanden lustig machen, sondern es ist tatsächlich auch ein bisschen was von, da hat man jemanden, dem man etwas am Anfang nicht zugetraut hat, der es jetzt trotzdem auf die Reihe kriegt oder der jetzt trotzdem was schafft, was man ihm nicht zugetraut hatte.
Ich lese zu diesen Zwecken ganz gerne Romane.
Ist sicherlich auch eine gute Möglichkeit. Aber es ist
ich bin jetzt als Romanleserin geoutet, das ist mir auch furchtbar peinlich.
Michi winkt. Ich glaube, das heißt, wir sollen dringend noch weitermachen.
Ich bin total groggy auch. Ich habe gestern schon Iron Blogger, musste ich ganz viel Bier trinken.
Du musstest gestern ganz viel Bier trinken.
Und heute
muss wieder ganz viel Bier trinken.
Und heute musst du ein bisschen arbeiten.
Ja, und heute musst du ein bisschen arbeiten.
Weißt du was, wenn das dein Job ist, dann schlimm, ich dir keinen schlimm, Cent schlimm, mehr für dein schlimm. Buch.
Genau, das
Wer
hast
soll
du
denn sonst den ganzen Scheiß
genau, das hast du vorher nicht gesagt, dass dafür jemand arbeiten muss. Gut, ich würde sagen, dann lass uns das mal jetzt einfach hier an dieser Stelle. Vielen Dank, Marina.
Marina, das war eine ganz großartige Sendung mit dir. Wir danken dir sehr herzlich, dass du bei uns warst und was du da alles für dich auf dich genommen hast, um hierher zu kommen. Das sind ja alles ganz schreckliche Storys. Stalingrad ist ein Scheiß dagegen. Das fand ich irgendwie ganz lustig übrigens, als wir dieses Blitzeis in Berlin hatten, hatte irgendwie jemanden den besten deutschen, antideutschen Witz gemacht seit Jahren. Und zwar irgendwie, das ist ja wie Stalingrad, das ist eiskalt und ständig fällt ein Deutscher um.
Ich muss mich schlecht nehmen, weil ich lache.
Ja. So. Okay.
Damit verabschieden wir uns.
Vielen Dank fürs Zuhören.
In gebotener Kürze. Tschüss.
Flattert uns weiter. Vielen Dank nochmal.
Vielen Dank. Und Startnext / CTRL-Verlust nicht vergessen zu fanden. Tschüss.
Falls ihr es noch nicht habt. Ciao.
Ciao.